Es folgt eine Konversation mit Tabea Huis. Tabea ist in der österreichischen Triathlon-Nachwuchsszene bei Gott keine Unbekannte und hat dort so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, hat aber außerdem dieses Jahr 2024 ihren ersten Staatsmeistertitel über die olympische Distanz im Elitefeld geholt. Was Leuten in Österreich vielleicht weniger bekannt ist, ist Tabeas Radsport-Performance. Um hier einige Sachen zu nennen: 2022 zweiter Platz bei den österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren und 2023 18. Platz Europameisterschaften Juniorinnen, 4. Platz EM Juniorinnen im Einzelzeitfahren, 20. Platz bei den Weltmeisterschaften der Juniorinnen und 11. Platz bei den Weltmeisterschaften der Juniorinnen im Einzelzeitfahren. Außerdem in 2024 Tabeas erster Sieg in einem Profi-Elite-Etappenrennen im Damenradsport. Wir bei Rework probieren, allen Leuten eine Stimme zu geben. In diesem Fall fand ich es besonders faszinierend zu sagen, dass in Österreich wenigen Leuten bekannt ist, was für eine Nachwuchshoffnung hier schlummert, nämlich polysportiv. Triathlon, ohnehin drei Sportarten, aber auch dezidiert im Radsport, da wir ja ursprünglich aus dem Schwimmen kommen. Bevor ich mich selber wieder verliere und unnötige Worte verschwende, seid gespannt auf dieses Interview mit einer Sportlerin, deren Leidenschaft selten gesehen ist, die mit einem Lächeln und purer Emotion und Freude über ihre bisherige Reise berichtet, die eine sehr, sehr gute Geschichtenerzählerin ist, wie sich herausstellt. Ohne weitere Worte zu verlieren, meine Damen und Herren, Tabea Huis. Also, alles, was du sagst oder tust, kann und wird gegen dich verwendet werden oder für dich, je nachdem, keine Ahnung.
Super.
Alles easy. Wie läuft's so generell gerade? Was treibst? Was ist gerade Fokus? Wie schaut's aus? Radlsaison, Triathlon-Saison?
Ja, also bei mir fängt jetzt der Stress, sag ich mal, an.
Jetzt fängt der Stress an, okay?
Ja. Also ich habe nächste Woche ja die Junioren-EM in Ballykischir.
Ja, voll.
Das ist meine letzte Junioren-EM, also wird ziemlich spannend, würde ich mal sagen. Dann habe ich eigentlich jede Woche wirklich einen Wettkampf. Interessant. Also ich wirklich dann bis Mitte September jede Woche einen Wettkampf. Und dann habe ich noch einen Monat Pause, wo ich dann hoffentlich bei der WM start, wenn ich mich qualifiziere nächste Woche.
Aha. Also Junioren-WM.
Ja, genau. Junioren-WM, genau.
Was musst du erreichen bei der EM jetzt? Oder was musst du sonst erreichen, dass du dich qualifizierst?
Also es hat Kreis nochmal Finale. Ja, mehr weiß ich selber noch nicht, das ist immer relativ offen, sage ich mal.
Das ist so lustig, du hast es vielleicht mitbekommen oder auch nicht, ja, dass man nicht so genau weiß, was es jetzt braucht und was nicht. Wir haben ja auch mit der Tanja Strohschneider das Interview gemacht und die hat auch erzählt, dass sie teilweise einfach auch keine Ahnung hatte, was muss sie jetzt erreichen, was muss sie nicht erreichen. Also ein bisschen Unklarheit.
Das ist manchmal sehr irritierend, weil das steht dann oft so schwammig da und nachher gibt es zwei verschiedene Kriterien und dann denkt man so, ja, okay, was ist jetzt eigentlich los? Was ist davon davon?
Ja. Aber Lenkt das dann irgendwie ab? Ich meine, es ist ja auch strange, wenn du nicht 100% Fokus weißt. Oder ist dir das persönlich zum Beispiel wurscht? Du sagst einfach, du gibst eh dein Bestes und schaust, was möglich ist und alles andere passiert dann, wie es kommt.
Ja, also ich meine, mein Bestes gebe ich sowieso. Egal, keine Ahnung, selbst wenn es aussichtslos wäre, würde ich mein Bestes geben. Aber ich denke schon, dass ich im Hinterkopf habe, dass eigentlich einmal das erste Ziel WM-Quali holen wäre, sag ich mal. Aber stören, also ablenken würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Wort auch, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ich denke mal halt so, okay, jetzt bin ich bei der EM, jetzt mache ich mal das da. Und dann schauen wir weiter, was so abgeht. Ob mehr drinnen ist und so.
Ja, und du hast halt auch mehrere Standbeine. Ich meine, durch den Radlsport auch noch dazu, oder? Also es kann wahrscheinlich manchmal ablenkend sein, wo ist der Fokus, aber es ist auch irgendwo, hey, wenn beim einen was aufgeht, geil, du hast immer noch das andere und es ist nicht so all in auf eine Sache, gell? Ja.
Kurze Werbeunterbrechung, die nächste Reef-Veranstaltung steht in den Startlöchern.
Und deswegen dreht es mir persönlich aktuell noch immer den Magen um, wenn wir uns auch in der österreichischen Trainerausbildung die Ernährungswissenschaften dazu anschauen. so eine Verallgemeinerung ist von etwas, was du aber auf den Einzelnen nicht empfehlen kannst. Ja. Das funktioniert nicht. Wir müssen hochindividuell arbeiten. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig und da diskutiere ich auch unfassbar gern mit allen Kollegen. Da forschen wir und geben unfassbar viel Geld aus, ein Medikament dagegen zu entwickeln. Ja, was ist denn die Ursache? Die Art, wie wir uns ernähren. Und vorgeschaltet natürlich quasi unser Lebensstil.
Tickets auf Eventbrite, alle weiteren Informationen und Links auf Instagram. Wir freuen uns.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ist ganz cool, aber auch sehr spannend, kompliziert. Das ist die Kombination mit dem Radfahren und kombinieren. Ja. Weil dann hat man ja natürlich, dann ist da noch vielleicht ein Einsatz, dann hat man da noch was mit dem Team oder so oder keine Ahnung. Da sind so viele Rennen. Im Radfahren hast du einfach sau viel Rennen.
Ja, ja.
Wir sehen noch voll wenig, aber was ich halt von den Leuten, die was ich kenne, merke, die sind halt kaum daheim, immer beim Wettkampf. Ja, also ist ein ziemlich stressiges Leben, sage ich mal. In Triathlon hast du doch meistens nur eher weniger Wettkämpfe oft, denke ich mal dazu. Mhm. Aber ja, ist ganz witzig, das zu kombinieren.
Ja, ja. Ja, die Saisonen werden immer crazier. Ich meine, ich war nie im Profi, weder Triathlon noch Radlsport, aber man bekommt es ja mit, wie voll der Rennkalender ist, oder? So wie du sagst, du kannst ja wirklich überall die ganze Zeit im Einsatz sein, je nachdem, wo dich auch das Team hinschickt und so weiter. Aber Kriterien hier, dann irgendwelche Rundfahrten dort, dann die Meisterschaften, die nationalen und so weiter. Also,
ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, manchmal ist gar nicht einmal so stressig, wie man denkt, weil man hat ja dann immer seinen eigenen Job. So, ich sage einmal, stressig wird es dann, wenn du wirklich die Leistung bringen musst.
Ja, okay.
Wenn das Team für die Arbeit ist, dann hast du dann kriegt man einen kleinen Stress zusammen. National sowieso, wenn du die Meisterschaften hast, du möchtest ihn als Titel im Titel haben, als Trikot haben. Das ist halt ein bisschen anders. Ist halt auch neu, sag einmal, bei uns so, dass halt meistens ist dann nicht wirklich viel Teamarbeit, das ist dann wirklich einfach, da musst du allein durchkämpfen. Und ja, ist schon was Eigenes, aber man kann es kombinieren und ich muss sagen, bin ich froh, dass ich es mache. So.
Ja. Es wirkt von außen auch einfach cool, ich kann mir das gut vorstellen. Einfach, wie gesagt, mehrere Standbeine haben. Bei mir war es nie der Profisport, sondern immer studieren, normale Jobkarriere und nebenbei halt der Sport. Und es gibt einem irgendwie einfach eine gewisse Lockerheit. Nicht, wenn du bei einem einmal versagst, unter Anführungsstrichen, ist eher ein blödes Wort, aber ist nicht so schlimm. Es gibt noch andere Dinge. Wir sind jetzt eh schon mittendrin im Thema und ich werde einmal probieren, weil das ist irgendwie unser Ding. Man startet so die Konversation und dann ist man schon mitten in fünf Themen drin. Aber gerade was das Radlfahren auch angeht, als Helferin im GC und so, das sind so spannende Themen. Aber probieren wir es ein bisschen strukturiert anzugehen. Tabea Hüß, willkommen im Rework Podcast.
Danke.
Magst du ganz kurz, weil du ja gemeint hast, du warst eigentlich so in dieser Form noch nie in einem längeren Podcast-Interview zu Gast, kurzen Ausflug geben, woher du kommst, deine Karriere, dein Werdegang? Muss jetzt gar nicht ewig lang sein, aber nur grob, dass man sich auskennt. Also jung schon mit dem Sport begonnen und dann weiter reingerutscht oder Quereinstieg. Ich meine, für alle, die es wirklich überhaupt nicht wissen, wie schaut's aus?
Ja, also ich bin der BFU, wie gesagt. Ich mache im Triathlon und Radsport. Ich sage einmal, ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich mache das, seit ich klein bin. Und würde mal sagen, bin international relativ gut unterwegs. Und ja, jetzt bin ich das erste Mal in so einem längeren Podcast, beziehungsweise ein längeres Interview. Ist ganz spannend, würde ich mal sagen. Und freue mich auf jeden Fall drauf.
Aha, ja. Bevor wir weiter reinstarten, was würdest du dir erwarten von so einem Interview? Also werde ich dich jetzt einfach nach und nach abfragen, hey, was hast du da gemacht, was hast du dort gemacht? Oder gibt es auch Themen, die du eigentlich selber voll gerne mal ansprechen würdest, über die man so gar nie Gelegenheit hat zu reden. Weißt du, es ist ja nicht so, dass ich dir jetzt ja eher alle Fragen vorgebe. Es ist sowieso einfach ein normaler Gesprächsfluss. Aber vielleicht gibt es ja auch Themen, die mir im Hinterkopf behalten, wo du sagst, hey, das ist eine Sache, über die würde ich echt gerne mal plaudern oder mal Insights liefern, die man so gar nicht kennt. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, einmal Podcast ist einmal schon sehr interviewähnlich, aber halt schon ein bisschen was anderes. Du bist halt viel offener. Ich sage einmal, du sprichst halt viel länger. Beim Interview probierst du doch knapp halten meistens. Beim Podcast würde ich jetzt einmal sagen, da ist die Tendenz schon eher, dass du einfach wirklich einmal sagst, was du zum Sagen hast. Also nicht kurz halten, einfach Mund aufreden. Ja, auf jeden Fall schon eher mal so Richtung normale Konversation, eben, dass halt gegenseitig so, dass einfach Konversation aufgebaut wird. Beim Interview hast du dann auch einfach so die Standard 5 Fragen, sage ich jetzt einmal so.
Ja, voll. Immer die gleichen Fragen und dann.
Man kann schon im Kopf schon abspielen, dann hast du sowieso alles runtergerattert und dann ist es schon fertig.
Es ist auch echt kein Wunder, wenn man sich so typische Sportler-Interviews anschaut, ORF, Sport Plus oder vielleicht Eurosport oder so. Es ist halt so, es sind immer dieselben 0815 Fragen und dann kommen immer auch dieselben 0815 Antworten, weil was will man denn erwarten? Du weißt ja, du hast ja genau 10 Sekunden Zeit, irgendwas zu sagen und dann, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das sieht man vor allem jetzt bei den olympischen Interviews, die probieren sich halt auch abzuhalten, weil du hast vielleicht eine kleine Minute zum Reden und dann wird eh schon wieder weitergeschnitten zum nächsten Wettkampf, I don't know what, ist ein ziemlich vollgestopftes Programm.
Ja, voll. Und dann ist es auch schwer, sich so als Sportler, Sportlerin auch wirklich so seine eigene Identity oder Marke aufzubauen, oder? Weil wie viele Leute gibt's, also unter allen Leuten, die jetzt wirklich extrem Orgeleistungen bringen, und wir können wahrscheinlich sagen, zwischen allen Olympiastartern, das sind die Besten der Besten der Besten. Und die dann gewinnen, sind halt noch einmal die Ausreißer. Aber wie viele davon sind wirklich so Marken und Gestalten und Gesichter? Weißt du, was ich meine? Oder sagst du, das ist eine Persönlichkeit? Wie viele davon? Kaum einer, gell?
Ja, ich würde sagen, es ist schon sehr eigen und das kann man sehr gut beobachten. Es gibt einmal so einfach die, ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, ich hoffe, es ist nicht gemein, ich spreche keinen an, aber es gibt halt wirklich einfach so die Roboter, Maschinen, wirklich Interview runtergerattert, so quasi auswendig gelernt von klein auf. Er sagt immer das Gleiche, nur halt ein bisschen abgewandelt, je nachdem, wie der Wettkampf war. Ist einfach, macht seinen Sport, sagen wir mal, brutal gut, aber dann gibt es halt wirklich einfach die Menschen, wo du da dann denkst, und die reden dann im Interview und dann denkst du so, ja, diese Inspiration, die ist sympathisch, authentisch. Wie die das Rennen machen, ist bei manchen Sportarten, sage ich, schwerer. Beim Schwimmen kann man das ja nicht so, weil beim Schwimmen ist halt wirklich Zeit. Ich weiß es selber, ich war Schwimmerin, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, schau mal, wie die das Rennen schwimmt. Das zeigt Kräftestärke, das kann ich jetzt dann nicht zum Beispiel sagen, aber ich würde sagen, im Triathlon halt wirklich, ja, zeigt die Charakterstärke, also du kannst dich wirklich präsentieren, würde ich mal sagen. Und das kann nicht jeder und da kann man wirklich sich verkaufen und eine eigene Marke aufbauen.
Gibt es Leute, die du wirklich, zu denen du wirklich aufschaust, jetzt nicht nur aus sportlichen Leistungen, sondern eben auch aus dieser Persönlichkeitsschiene heraus? Ob jetzt in Triathlon oder irgendwo anders, aber wer sind so deine Top 3 Leute, wo du sagst, wow, einfach wow?
Das ist schwierig, wie viele Jugendliche, sehr viel am Handy, dementsprechend schaue ich sehr viele Sportler so auf.
Alle sind am Handy, ohne Schmäh. Ich bin daheim in Kärnten und sitze am Tisch mit meinen Großeltern, Großtante, Großonkel, alle sind heutzutage am Handy, nicht nur die Jungen. Es ist
wirklich schlimm, muss ich selber zugeben, aber ich beobachte halt auch sehr viel, weil ich halt eben versuche so rauszufinden, ja, was hat der vielleicht, was macht der anders, was macht der so und so oder was macht sie da? In jeglicher Hinsicht, weil eben es gehört nicht nur der Sport dazu, da ist halt so viel, was halt, ist ein Gesamtpaket, was man haben muss. Ja. Und wenn wir vom Marketing eben so weit zum Beispiel schon reden, da fällt mir zum Beispiel die Demi Wollering ein. Das ist ja wirklich, wo ich mir denke, das ist im Radsport so selten mit Sponsoring, dass du da nur außerhalb vom Team was hast und jetzt hat er einen Nike-Vertrag gemacht und
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, Orge.
Wirklich mit Nike jetzt irgendein Kollabor, keine Ahnung was, also Vertrag, denke ich mal, hat sie gemacht. Was ich halt wirklich sehr zart finde, weil da reicht halt nicht nur die Leistung. Das ist nicht nur Leistung. Ich meine, sie ist brutal gut. Ich würde sagen, es gibt so viele. Jetzt fliegen mir gerade so viele Namen im Kopf und mal durch.
Ja, okay, also doch so viele. Lustig, ja. Weil mir würden gar nicht so viele jetzt einfallen, wo ich sage, wow. Also es gibt natürlich die gewissen Namen im Triathlon, die auch jeder kennt und so, aber.
Ich meine, es kommt jetzt so Standard 0815, aber Christian Blumenfeld ist halt einfach, was soll man machen? Allein wie in Hamburg, weil ich bin in Hamburg länger dort geblieben bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr, dann war der im selben Hotel und es war dann halt so, wow. Okay. Aber da denk mal auch wieder, dann hat mit dem geredet kurz und dann denke ich mir so, Alter, ist ja echt auch ein normaler Mensch so. Ja, und das zeigt halt wieder wirklich nicht so Maschine und Roboter, wo man sich halt denkt, sondern wirklich auch, das ist halt ein Mensch, gell? So wie du und IA, so wie jeder halt eigentlich.
Ja, voll. Da habe ich gleich eine kurze Frage dazu, weil du ja auch logischerweise mit so vielen anderen angehenden und etablierten Profisportlern zu tun hast. Aber der Christian Blumenfeld, hat der wirklich einfach so eine extra Begeisterung auch noch? Weil der wirkt oft echt wie so ein kleines Kind, was sich einfach auf jedes Training freut, das herumscherzt, einfach auf jeden Wettkampf freut er sich und einfach aus so purer Begeisterung raus, weißt du?
Aber ich glaube einfach wirklich, dass der einfach wirklich dafür lebt, was der macht. Ich glaube, das ist halt auch das, was eigentlich so das Sinnvolle der Sache ist, würde ich jetzt einmal sagen. Weil wenn du nicht wirklich lebst dafür, dann machst du das halt nur halbherzig und nachher wird es auch relativ wahrscheinlich nicht hinhauen. Und das, ich glaube, das sieht man bei ihm halt einfach in der Ausstrahlung brutal. Und der ist halt wirklich, der hat witzigerweise mein Rennen irgendwie zufällig gesehen und dann hat er halt auch darüber geredet und der hat dann gesagt, ja, generell, der fasziniert der Sport halt einfach so. Ich glaube, das ist halt wirklich wie so, für ihn ist halt wirklich jeder Tag, wenn er denkt ans Training oder an Wettkampf, wie so Weihnachten. Wie für ein kleines Kind Weihnachten ist, so ist für ihn jeder Tag, wenn er denkt, oh geil, halt wieder Training.
Ja, deswegen, es muss so viel zusammenkommen, um so an die Spitze zu kommen. Du musst mal die körperlichen Voraussetzungen haben, du musst das Umfeld haben. Und da musst du schon Ausreißer sein, aber da musst du eben auch von diesem Mindset her der Ausreißer sein, oder? Genau wie du sagst, also so kommt es auch rüber. Du musst dich fast auf jedes einzelne Training, auf jeden Wettkampf freuen, wie wenn es jetzt Weihnachten wäre, genau wie du sagst, ja.
Ja, also ich glaube wirklich, heutzutage vor allem, es ist halt so das Niveau gestiegen, du kannst keine Schwäche mehr haben. Also wirklich, mir fällt nichts ein, was du irgendwie schwächeln kannst, ohne dass das ist irgendwas, das geht halt einfach gar nicht mehr. So, ich meine, ohne Talent kann man schon auch weit kommen, aber ich glaube halt wirklich, die was Olympia sind, bei denen muss halt alles passen. Also egal, das ist halt.
Glaubst du, bei dir passt alles?
Ich sage jetzt einmal, ich denke mal schon. Also ich würde aber sagen, die Leistungen sprechen schon für sich. Ich mache das ja schon seit 10 Jahren. Ich würde aber sagen, mein Papa hat das schon sehr gut aufgebaut. Und ich denke schon, also Talent ist halt immer so eine Sache, wie man es nimmt. Aber ich denke schon, dass in mir was drinnen steckt, sage ich mal. Ich glaube auf jeden Fall dran, aber das ist, glaube ich, mal wirklich eigentlich das Wichtigste, dass ich dran selber glaube, weil sonst kann man es einem auch schon vergessen. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Deshalb denke ich schon, dass da vieles möglich ist.
Ja. Die Zeit wird es zeigen, oder so wie immer halt. Aber das Potenzial, wahrscheinlich kann man ehrlich sagen, ist schon einmal da. Aber gutes Stichwort, du und dein Vater habt da was Schönes aufgebaut. Du machst das seit jetzt über 10 Jahren. Du bist jetzt 18, 19, oder?
Genau, ich werd 19 Ende Jahr. Also.
Okay, passt. Also mit circa 8 Jahren begonnen. Dann führ uns mal ganz kurz durch. Also wie hat es genau gestartet? Was ist überhaupt das sportliche Umfeld, in das du quasi reingeboren wurdest, für die Leute, die es nicht wissen? Und durch welche Sportarten hast du dich so durchgemausert über die Jahre?
Boah, das ist lange. Also ich komme eigentlich aus einem ziemlichen Kuhdorf, sage ich jetzt einmal. Ganz einfach gesagt. Also wirklich kleines Dorf, nicht wirklich viel mit Sport zu tun, sage ich mal. Aber eben, bei mir hat es auch nicht vom Umfeld von dem Sinn her was ausgemacht, sondern wirklich einfach meine Eltern. Beide sehr sportlich, in jeglicher Hinsicht, nicht nur in einer Sportart, also wirklich breit aufgestellt. Mein Halbbruder zum Beispiel macht ja Bobfahren. Dann demnächst zur zweiten Olympiade, also wirklich bei uns in der Familie ist bunt gemischt alles. Mein kleiner Bruder tut Skifahren, also bei uns ist wirklich einfach Sport, sage ich mal, drinnen. Und ja, dann habe ich mal mit 8 oder mit 7 schwimmen gelernt, relativ spät, sage ich mal. Und da hat mir der Papa mal zum Schwimmtraining genommen, weil der mir die Skifahrer Schwimmen beibracht hat. Und dann hat er halt gecheckt, okay, die bewegt sich jetzt nicht so ganz so schlecht im Wasser. Dann hat das Ganze so angefangen, dann sind auf einmal die Freisinger-Brüder alle drei zu meinem Papa gekommen. Dann bin ich quasi so ein bisschen in die Triathlon-Schiene reingerutscht. Und dann habe ich auch schon meinen ersten Triathlon gemacht. Ich glaube 2014. Na, Swim and Run war es sogar, 2014 in Kufstein. Habe ich dann den Wettkampf gehabt und habe ich den gewonnen. Habe ich mir jetzt nicht gedacht, weil Laufen habe ich damals extrem schlecht können. Also da habe ich einfach wirklich, da bin ich geschwommen und nachher hat beim Laufen einfach einmal so quasi über die Runden gerettet und dann habe ich da, es ist also quasi entwickelt, eben mit der Freisinger Familie, da haben wir lange zusammen, quasi im Triathlon, sind wir zu Wettkämpfen zusammengefahren und so. Und nachher habe ich parallel auch mit Schwimmen angefangen, da war das eigentlich so ziemlich mein Hauptding, sage ich mal. Also okay, auf jeden Fall hauptmäßig Schwimmerin.
Aber da ist ja eigentlich schon mal der erste spannende Punkt. Also dein Vater ist ja kein unbeschriebenes Blatt in der Sportszene, Mario Hüss oder Hüss oder Huis?
Huis mit I, ja?
Nochmal?
Huis mit I.
Okay, Huis, ja, alles klar. Ja. Das heißt, es war ja schon irgendwo auch klar, dass du hart in den Sport reingehst oder eben genau nicht, weil ich kann mir jetzt echt zwei Wege vorstellen, wenn du aus sowas sportlich Geprägten kommst. Entweder die Eltern oder in dem Fall der Vater oder wer auch immer sagen, hey, die wird eh Sport machen und Vollgas geben, oder aber eben, die soll machen, was sie will. Die soll wirklich bitte ihren Weg finden. Und ich kann mir beides vorstellen. Was war bei euch los?
Also bei uns in der Familie würde ich jetzt mal, wenn ich meine ganzen Geschwister anschaue, auf jeden Fall sagen, mach einfach deinen Weg und du wirst einfach unterstützt, egal was du machst, solange du einfach quasi keinen Scheiß baust. Mach, was du willst, wir sind hinter dir. Dass ich auch im Prinzip eigentlich froh bin, dass es so abgelaufen ist, weil das hätte jetzt keine Lust gehabt, dass ich da quasi eingezwängt worden wäre in einen Sport. Wie es der Zufall ist, war es halt der gleiche Sport wie dem, was mein Papa halt gemacht hat. In dem kommt mir das sehr zugute, das würde ich mal sagen, weil der halt einfach ewig viel Erfahrung hat, selber, weil er es selber gemacht hat und auch sehr viel Sportler schon trainiert hat. Ja, also bei uns war es auf jeden Fall so, ja, mach einfach, was du willst. Das war einfach Zufall, würde ich mal sagen. Allein, dass wir das entdeckt haben, dass ich schwimmen kann. Ich war eigentlich keine gute Schwimmerin als Kleinkind. Gesundheitlich bedingt einfach, ja, nicht gern im Wasser, nicht viel im Wasser gewesen. Und dann war das einfach Zufall, dass das ein.
Kannst du dich noch erinnern, was sonst so damals eben mit 8, 9, 10, keine Ahnung, so Kindheitstraumberufe waren? Also wenn du sagst, du hättest alles machen können, nur keinen Scheiß. Was ist, wenn du gesagt hättest, ich würde gerne Alpaka-Farmerin in Neapel werden? Also.
Ja, ich glaube, dann wäre schon gelacht worden drüber. Ich wollte, also ist noch immer so ein bisschen so im Hinterkopf, also bei mir war irgendwie so das Medizinstudium immer so ein bisschen seit die Schule gehe. So, ich habe gern Ärztin gespielt als kleines Kind, sage ich mal so.
Ja, okay. Aha. Ja.
Das war auf jeden Fall. Und ja, ich würde halt sagen, ich bin auf jeden Fall unterstützt worden. Ich wollte halt immer Ärztin werden eigentlich. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall noch immer, steht noch immer zur De Debatte. Ich meine, ich bin noch immer in der Schule. Nur wissen wir ja eigentlich noch nicht, wohin der Weg geht.
Ja, okay. Was ja auch irgendwie cool ist. So viel Potenzial, so viel Offenheit noch. Also, und überall coole offene Wege, ja. Ich kann mir das, also das geht sicher auch. Fallen dir Beispiele ein von Profisportlern, die nebenbei Medizinstudium gemacht haben? Da gibt es schon Leute, oder? Also.
Puh, ich selber. Also ich kenne einige, die was halt in Amerika dann zum Beispiel studieren gegangen sind drüben. Medizinstudium.
Oder Use, mir kommt irgendwie vor, ich bilde mir so einen im Hinterkopf, habe ich irgendwie, da gibt es einige Namen, die.
Die war selber von mir im Jahrgang, mit der bin ich eh nächste Woche dann im Zimmer, die Linda, die war sie, dass die Jura nebenbei studiert oder Jura, whatever. War sie, dass die halt ein Studium dort macht. Aber ich bin da eigentlich gerade komplett lost, eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß sau viele, ich kann einiger Sportwissenschaften, aber so Medizin selber, weil es halt doch eher schwerer ist, schon.
Sowas wie Sportwissenschaften wirst du wahrscheinlich nicht machen müssen. Also, ich kann dir selber, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, sagen, ich habe ja eigentlich auch was ganz anderes studiert. Ich habe ja eigentlich Wirtschaftswissenschaften gemacht auf der Wirtschaftsuni in Wien, Bachelor und Master. Ja, super. Die Story ist eigentlich auch top. Die Story ist, ich wollte eigentlich, als kleines Kind wollte ich Regisseur werden. Ich wollte kreative Filmprojekte machen. Und dann,
Ach, zu dem was Ähnliches dann.
Ja, das ist ja gerade das Lustige. Es ist full circle gegangen. Und dann war ich von der Werbung fasziniert, wollte eigentlich kreativer Werbemacher, Werbetexter werden. Und dann war die Idee, gehst halt auf die Wirtschaftsuni, kannst Marketing studieren und so. Gut. War dann alles nichts für mich. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber Sportwissenschaften musst du, glaube ich, nicht machen. Also, als ich es dann gemacht habe, die Quereinsteiger, die Leute, die selber seit Ewigkeiten Sport machen, die das von irgendwo anders aufschnappen, die das aus Leidenschaft sich selber anlernen, waren die viel besseren Leute als die, die einfach nur, weißt du, unter Anführungsstrichen nur einfach ihr Sportstudium gemacht haben und so. Also such dir lieber was Cooles anderes aus. Irgendwas, was das noch ergänzt, weißt du? Weil das eine hast du eh. Das Sportwissen hast du eh.
Ich würde sagen, ich gehe in eine Sportschule. Ich habe Sportkunde, also in die Richtung verschlagt es mich natürlich nicht. Das reizt mich jetzt nicht so. Weil bei mir muss sehr viel Interesse hinterstecken, sonst wird das nichts. Ich mache da, sonst, na, da macht der Kopf nicht mit. Also, ja, bei mir ist auf jeden Fall etwas, was interessant sein sollte für mich nachher.
Aber noch überhaupt keine Ahnung und es kommt, lass es auf dich zukommen und schaust, was passiert. Ja,
Ich schaue jetzt mal generell, ich lasse das alles so ein bisschen auf mich zurollen.
ja, 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 ja.
Letztes Jahr, ich meine, natürlich habe ich letztes Jahr, wo dann geheißen hat, okay.
Du lässt alles auf dich zurollen, sagst
ja,
du.
Ja, schon. Also ich muss sagen, letztes Jahr, ich meine, natürlich hat es dann so angefangen mit so Junioren-ÖM. Auf einmal Medaille, dann habe ich auf einmal alle drei Sachen gewonnen. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, ja, ist schon einmal gut. Und dann bin ich auf einmal zur EM mitgenommen worden, dann bin ich auf die WM gewesen. Da waren auf einmal Ergebnisse da, dann habe ich mir so gedacht, okay, ich habe gewusst, dass ich Rad fahren kann, aber das ist halt eigentlich so ein Ausmaß an annimmt, hätte ich mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt gehabt. Ich meine, mir ist es gesagt worden, aber man glaubt es meistens selber nicht so genau. Und dann auf einmal eine Teamanfrage, da haben wir gleich einen dreijährigen Vertrag und dann war das halt schon so, ja, okay. Einmal alles halblang, einmal kurz, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal ruhig halten, jetzt muss ich mal schauen, was ich da jetzt so aufführe. Ich habe jetzt eine nächste Matura erst, deshalb glaube ich, vor allem deshalb mache ich es sehr spontan. Weil ich werde ja, also wirklich, ich glaube, mindestens einmal am Tag fragt mich irgendein Random, ja, was jetzt Radfahren oder Triathlon? Das ist, ja, du, ich mach eigentlich nur Schule, also eigentlich nur Schule jetzt noch. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein bisschen schwierig jetzt, aber...
Was genau ist schwierig?
Ja, die Entscheidung würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, ich will mich auf jeden Fall nicht entscheiden jetzt, weil ich mache Triathlon eben seit 10 Jahren. Ich habe das Jahr in Kitzbühel mein 10. Jahr Triathlon gemacht. Das war genau, also Kids für meinen ersten Triathlon gemacht und dann wirklich. Und Mossiman habe ich auch 10 Jahre, also wirklich.
Das Mossiman war lustig, oder? Das eine Bild zuerst, wo du als kleines Kiddo da eben den. Was war das, war ein Aquathlon oder Mini-Triathlon oder so?
Ehrlich gesagt, witzigerweise von Kitzbühel, aber ich habe mir gedacht,
Das
dann irgendwie voll verpennt. Ich habe mir dann so gedacht, so, ey, schau mal aufs Datum, da denke ich mir so, oh. Das war mein 10-Jähriges. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, scheiß drauf. Mossiman habe ich auch 10 Jahre lang 10-mal mitgemacht. Kann man genau da auch, genau. Das passt schon. Dann habe ich das da.
Ja, es passt auch. Geil. Aber zum 10. Triathlon-Jubiläum dann der Staatsmeistertitel. Eigentlich super lustig. Super lustig, ja.
Na, das Bild ist echt süß. Da war ich noch ein bisschen kleiner.
Ja, ein bisschen. Ein klein wenig. Also.
Ganz ein bisschen. Das ist ganz, ganz witzig. Auch wenn ich so anschaue, was die ganzen Mädels, mit denen ich damals gestartet habe, was die jetzt alles machen, fühle ich es nicht mehr da. Es fällt einfach brutal viel weg. Das hat mir mein Papa halt auch immer von Anfang an gesagt. Denk dran, nur weil das Jahr jetzt so war oder nur weil der Wettkampf jetzt so war, am Ende kriegt vielleicht 1% durch. Und da musst du halt einfach durchhalten.
Es ist echt wichtig, auch die, das finde ich super von deinem Dad, Hut ab, aber die Erwartungshaltungen auch ordentlich richten, oder? Weil er selber als Ex-Profi und der mit so vielen Profis arbeitet, weiß genau, es kann alles zusammenpassen. Die Ergebnisse können Jahr für Jahr geil sein in der Jugendklasse. Und es muss aber das Nächste auch noch passen. Also die Erwartungshaltungen wirklich einfach realistisch halten. Es kann alles passieren. Es kann immer alles passieren. Es kann irgendwas Unvorhergesehenes eintreten. Es kann doch jemand von links und rechts überholen. Es ist so spannend, ja. Aber ich glaube, Stress brauchst du dir keinen machen. Also jetzt, dann machst du mal die Schule fertig. Du hast dann mehrere Standbeine links und rechts und so. Und ich glaube, wenn man eines auch lernt, und das ist ja das Lustige, du kommst dann in deine 20er und wenn du denkst, bis jetzt ist irgendwas in deinem Leben passiert, fuck it, also die 20er sind da, wo es wirklich abgeht, auch was persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung und so weiter angeht. Die schrecklichste und schönste und spannendste und geilste Zeit deines ganzen Lebens. Und dann ist eh wieder alles anders. Weißt du, du kannst nie wissen, was dann alles passiert. Und wenn ich eins auch selber gelernt habe oder von meinem Umfeld, so die Leute, die alles durchplanen wollen, die Leute, die alles von A bis Z perfekt strukturiert haben, es kommt ja dann eh anders. Und du brauchst genau dieses gewisse Mittelmaß aus, ich habe einen Plan, ich habe eine Vision, ich habe was, wo ich hin will, wo es mich hinzieht, ja, wo ich nicht hingepusht werde, sondern wo es mich hinzieht. Und aber auch eine komplette Offenheit im Sinne von whatever happens, happens. Und ich kann mich auch mit einem Fingerschnips auf was Neues einstellen. Ja. Und das ist eine schwierige Balance. Das ist so leicht gesagt, aber es ist schwer getan, weißt du?
Ja, ich würde sagen, das war eben ganz witzig, weil eigentlich beim, ich muss ehrlich gesagt sagen, Schwimmen und Triathlon bzw. Radfahren komplett andere Welten. Also aller menschlich, wie die Leute drauf sind. Also wirklich, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, ja, das ist hart, das sehe ich, im Triathlonsport wieder so quasi, was im in der Schwimmwelt abgegangen ist. Ich meine, ich war nicht lange in der Schwimmwelt. Ich habe es nie in die Elite quasi jetzt geschafft. Jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt davor einen Sprung zum Triathlon jetzt rüber gemacht. Aber da ist halt wirklich Plan und 10% Rest, was du gesagt hast, ja, es kann halt alles kommen, es kann halt wirklich eine Verletzung und du hast aber nichts falsch gemacht, einfach weil du, ja, keine Ahnung, einfach weil du Pech hast. Ich würde sagen, im Triathlon ist da schon mehr und im Radfahren schon mehr so Spielraum, so zwischen Plan und Nähplan, weil halt da ist halt einfach so viel mehr offen. Im Schwimmen ist halt wirklich gottlos, beinhart, wirklich Zeit, Hundertstel.
Ja, brutal, brutal.
Ich war, wie gesagt, nicht lang drinnen, aber das, was ich mitgekriegt habe, das war halt wirklich...
Wie lang genau? Also begonnen hat es einmal mit Schwimmen grundsätzlich, beziehungsweise du hast als ganz kleines Kind nicht so gute Schwimmerin, dann plötzlich mit 8, 9, oha, doch ganz gut. Und der erste Fokus war mal Schwimmen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja, ich würde mal sagen, 2019, Anfang 2020 vor Corona. Das hat es mal ein bisschen eingekraut, sage ich mal. Das war so quasi ein bisschen bei Peak. Ich war ja auch bei der EOF. Bin den Rücken geschwommen und die Staffeln. Also ich war schon ganz okay, würde ich mal sagen.
Es ist immer lustig, wenn man einfach so Spitzen-Top-Ergebnisse, ganz okay, ja.
Einen österreichischen Rekord habe ich auch noch so mitnehmen können.
Ja, super,
da ist noch immer da. Da schaue ich jedes Jahr drauf und denke mir so, ja, ein weiteres Jahr hat es noch gerade geschafft. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich war eben sehr jung, aber ich muss auch sagen, im Schwimmsport ist es extrem oft, dass einfach in die jungen Jahren einfach auf einmal da denkst du, hä, der ist 17 und Weltmeister. So, voll in die jungen Jahre. Und ich muss echt sagen, es ist halt einfach Züge zählen, alles einfach so mathematisch ausgerechnet. Also da möchte ich eigentlich...
Okay.
Das war aber wirklich Tasch, da bin ich froh, dass ich dann in den Triathlon umgesprungen bin. Und dann habe ich mal gedacht,
Spannend.
Sind jetzt drei Sportarten, super.
Okay, also es ist nicht nur das im Becken sein, ja? Weil ich habe ja auch grundsätzlich mit Schwimmen damals begonnen und dann bin ich halt super schnell zum Triathlon rüber, aber ich habe halt auch teilweise noch mit jungen Schwimmern mittrainiert, auch mit Leuten, die Wiener Rekorde, also da war so eine junge Schwimmgruppe von echt so Prodigies, also die hätten es echt weit bringen können, aber die Dropout-Rate mit um 16 herum ist da vorbei, also die Leute sind raus, alle zusammen. Ja?
Also ich würde sagen, es ist halt einfach extrem, weil beim Schwimmen ist halt so undankbar. Es ist einfach so, also wirklich, da denke ich manchmal, was ist für Scheiße eigentlich, weil du bist halt, keine Ahnung, 8 bis 10 Mal im Wasser in der Woche, arbeitest, hackelst ein ganzes Jahr die im Wasser, im Kraftraum, überall ab, machst alles perfekt und dann denkst du so, ja, 50 Hundertstel schneller. Genau. Super.
Dafür. Hunderte von Stunden dafür, ja. Let's go.
Und dann, ja, ich glaube, das war nicht so, ja. Ich habe also wirklich, wenn ich jetzt so Olympia zuschaue beim Schwimmen, da denke ich mir so, boah, ich hätte es schon gern geschafft, so im Schwimmen so richtig durch. Aber ich bin auch irgendwie dankbar, dass ich jetzt irgendwie so in die Schiene zu Triathlon und Radfahren eingekommen bin. Weil irgendwie, ich habe Schwimmen wirklich geliebt, aber da ist jetzt wirklich so Feier dahinter, habe ich jetzt einmal blöd gesagt. Also da ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gespürt wie beim Blumenfeld, wie wir vorher gesagt haben, wir kannst kriegen bei Weihnachten. Ich meine, manchmal hat man einfach keinen Bock, oder? Aber da ist nicht, dass ich sage, ich hänge das jetzt alles auf, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, sondern einfach, da ist wirklich, ich möchte halt weiterkommen. Ich sehe so dem, was jetzt im Winter startet, dann denke ich mir so, ja, ich kriege bald auch. Warte jetzt kurz auf mich. Ich bin halt da.
Ja, sure, why not? And why not, ja? Aber das heißt, mit bis 2019, 2020 eigentlich noch Ultra-Schwimmfokus und so weiter, aber nebenbei die anderen Sachen, also ein bisschen Laufen, Radfahren eben auch gemacht, auch mitgenommen, weil die Leistungen werden ja dann auch nicht aus nichts kommen. Also wie hast du es dann geschafft, neben dem ganzen Schwimmvolumen auch noch irgendwas anderes unterzukriegen? Das ist ja heftig.
Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so viel geschwommen wie manch andere. Im Verhältnis zu jetzt bin ich mehr geschwommen, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, mein Papa hat das sehr breit aufgestellt. Turnen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben halt sehr vielfältig trainiert. Halt auch. Ich bin manchmal Radfahren gegangen, dann, wenn es mir Bock hat, ja, geh da kurz laufen. Ich habe ja ewig kein Laufuhr gehabt. Glaubt man auch. Nein, ich habe, glaube ich, Kitzbühel Junioren-EM habe ich mal Laufuhr bekommen. Also.
Ja, geil, geil. Das taugt mir so sehr, dass du mir das erzählst. Das ist, das zeugt einfach von den Waren. Auch heutzutage, weißt du, alle, die von außen zuschauen, ja, weil die Technik so gut wird und weil das alles so, weil es so viele Gadgets gibt, so, nein, Bullshit. Also.
Ja, es war einfach klassisch, ja, schau, geh die Runde laufen. Einfach die Runde. Das war dann einfach, das ist einfach meine Runde, bis heute noch mal Runde. Nur heute muss ich es halt dann doppelt laufen manchmal. Ist halt dann scheiße gelaufen, aber hat es halt damals geheißen, ja, lauf da mal die Runde locker, mach vielleicht noch ein paar Sprints da rein. Und das war halt einfach komplett locker gesehen. Also ich muss sagen, weil beim Schwimmen würde ich auch sagen, dass einer sehr viel was so mental halt einfach, weil es halt einfach wirklich ein undankbarer Sport ist und einfach wirklich so viel arbeiten muss und in jeglicher Hinsicht einfach so viel tun muss und du so wenig zurückkriegst. Also da gibt es ja so viel mit mentalen Problemen und deshalb bin ich echt dankbar, dass es bei mir so locker gehalten worden ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Papa gesagt hat, ja, mach einfach irgendein Larifari, mir ist scheißegal, so war es ja auch nicht. Aber so mit Maß und Ziel, sage ich mal, dass es Spaß nicht verloren geht, in dem Jahr, wo die meisten halt aufhören.
Hast du damals das schon gecheckt, was, also wenn du selber vom Schwimmsport so sprichst, dass es einfach fucking undankbar ist und einfach viele harte Dinge. Hast du das damals schon so wahrgenommen oder erst irgendwie dann auch ein bisschen nach dem Umschwung jetzt und wenn du so zurückblickst oder war dir das damals schon?
Boah, ich muss sagen, ich glaube, ich habe halt genau so in Umschwung gehabt, dass ich halt das nicht so richtig aktiv miterlebt habe, weil ich war halt wirklich mit 13, 14, da hat man, das ist halt nur so die Phase, wo man manchmal, kommt drauf an, wie die Entwicklung davor war, dass man einfach das gleiche Training macht, man macht nichts anderes und auf einmal droppst du halt einfach so 2 Sekunden voll random. Und dann denkst du so, nimm mich. Ich meine, jetzt denke ich mal dann so, ich schaue dann so, ich habe ja auch die Roller-Rekorde und auf die bin ich auch sehr stolz. Und ich denke so,
es ist so geil, wenn du plötzlich so in dich so richtig strahlst und reingrinst, so, weil du einfach merkst so, ja, das ist genau die Freude, glaube ich, von der wir vorher geredet haben, so eine ehrliche. Ja, geil, geil.
Aber dann schaue ich halt immer so aufs Datum und dann denke ich mir so, oh fuck, das bin ich halt mit 13, 14 schon geschwommen und da komme ich jetzt mit Ach und Krach dran. Ich meine, im Hinterkopf habe ich so, ja okay, ich bin gefühlt mehr geschwommen. Ich habe halt, ich war viel flexibler, ich bin halt so straffer Bock geworden. Das hat halt einfach besser passt, aber jetzt merke ich das auf jeden Fall, so eine graue Strecke, ich war eigentlich eine graue Schwimmerin.
Was war deine Hauptlage?
Ich war Rückendelle, Lagen, für Brustlagen. Ja, ich war einfach Brustbeine, sind dann einfach richtig scheiße bei mir. Das wäre sonst mein Ding gewesen. Lagenschwimmerin wär's geworden, aber.
Was sind die längsten Dell-Sets, die du damals so gemacht hast? Also. Oder die schlimmsten Dell-Sets, die du damals so geschwommen bist?
Das ist das Witzige, ich habe eigentlich nicht viel Delle geschwommen. Wir sind echt viel Lagen, also ganz verschiedene Delle-Sets.
Weil ich kann mich erinnern, ich habe einmal, da war ich schon beim Triathlon, da habe ich einen 1000er-Test gemacht und die, ich weiß nicht, ob sie dir vom Namen was sagt, aber Momo Kunishio, also das war von den beiden Kunishio-Geschwistern in Wien, die haben alle Rekorde gehalten und sie hat 1000 Delle-Tests gemacht. Und ich habe mir gedacht, cool, alles klar. Nope. Not gonna happen.
Na danke, da sage ich na danke. Also ich wollte eigentlich gerade sagen, also ich meine in der Schwimmgruppe ist ja immer, manchmal denkt man sich so, ja geil, heute leider 2 Kilometer. Easy peasy, richtig chillo, einfach schwimmen, ein bisschen ratschen, Social kriegst und so und bla bla. Aber ich freue mich auch, wenn ich dann so auf den Plan schaue und dann steht da dann so, ja keine Ahnung, irgendeine V2 Max Sets und dann ist nur, wir machen halt jetzt nur, wenn ich jetzt Triathlon mache, ich schwimme nicht nur Graul. Das ist eigentlich das, was die meisten ein bisschen verpassen. Man soll ja nicht nur Graul schwimmen, man soll ja trotzdem noch vielseitig bleiben, weil, keine Ahnung, das gehört halt dazu, man soll da eigentlich komplett sein, man soll alle Lagen schwimmen können.
Ja, nein, das habe ich gerade nicht gehört, nein, weil ich, ich will das nicht wissen.
Nein,
ich schwimme
nur Graul.
Achso, okay.
Also der Zug ist abgefahren, ja. Wobei hin und wieder würde ich gerne wirklich so geile Delfinsachen auch rausballern, aber dann mache ich es irgendwie doch nicht, ich weiß nicht, aber ja.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da sadistisch bin, ich habe kein Wort dafür, aber ich tue mir halt wirklich gern weh und dann finde ich das halt richtig geil. Ich bin auch, dann heißt es halt oft so, ja, okay, mach mal so das Set dann vorher und dann immer so, keine Ahnung, zweimal bla 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 und dann mach mal noch 10 Sekunden Pause und dann 50er Delle. Und dann sind halt die meisten so, na, das schwimmen mir ein Kraul. Und ich bin dann so, ja, okay, ich schwimme Delle, kein Problem. Und dann bin ich dann wirklich meistens so, wenn man nebeneinander schwimmen, dass mein Ziel ist, gleich schnell wie die Kraulschwimmer zu sein. Und das war dann halt wurscht, wie steil ich im Laktat bin. Keine Ahnung, ich habe 200 Delle geliebt.
Ja, okay.
Also Gott.
Boah, 200 Delle ist so ziemlich das Schlimmste, oder? Weil das ist vergleichbar mit irgendwas zwischen 400 und 800 Laufen auf der Bahn, oder? Plus, minus. Wobei 200, ja, meistens sagt man mal 4, oder?
Ich würde sagen, aber 200 ist halt wirklich so Paradedisziplin. Du sprint, also so, ja, es ist halt einfach grausig. Es ist auch wirklich grausig, weil du so im Laktat drinnen bist. Ich finde, glaube ich, 100 ist schon auch schlimm. So eher, aber halt auch, weil du einfach... Man sagt halt ja einfach nicht atmen beim Sprinten.
Ja, ja, sicher. Wofür auch? Also rein sportwissenschaftlich, wofür? Du brauchst für das kurze 30 Sekunden plus minus, okay, bei 100 natürlich nicht, aber wie viel Sauerstoff brauchst du? Kaum was. Also bleibst den Kopf unten, nimmst das Hydrodynamische mit.
Das ist eigentlich ein kleiner Kopf, dass man sich denkt, oh, ich brauche Luft. Da finde ich es fast zu kurz, dass es nach da zu einem geht, aber dann bei 200 Meter, also... Eben, wie gesagt, ich war 200 Rücken war vor allem mein Ding und ja, ich glaube, deshalb kann ich ja gut Radl fahren, weil Rücken ist halt leider Beine und das hat er, glaube ich,
okay.
Und die Missy Franklin hat es wunderschön gesagt, 200 Rücken ist einfach scheiße painful in die Haxen. Die letzten 50 Meter, du stirbst okay. Richtig. Und du denkst halt alles.
Das habe ich nicht gewusst, warum ist das so beinlastig? Das habe ich nicht gewusst. Also.
Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich mag es gleich selber, wenn ich an den Rücken schwimme, dann denke ich mir so, oh, ich spiele immer so vorne die Radlintervalle kappa und am nächsten Tag schwimme ich auf den Rücken und denke mir so, oh ja, das schmerzt.
Ja, und meinst du das ernst? Glaubst du wirklich, dass das so eine Grundlage war, dass du gut am Radl bist? Oder?
Nein, das war Scherz. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht war wirklich. Ich bin da selber nicht so tief in der Materie wegen Talent, weil da sagen ja so die meisten, ja, das sind die Werte, keine Ahnung, so und so ein V2 Max-Wert muss haben, die Watt pro Kilo und auf das und das und bla bla bla. Und dann bei den ganzen Zahlen, da sage ich, na, pretty good, na, bitte nicht. Ich meine, logisch schaue ich es mal an, ist wichtig, ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, ich denke halt einfach wirklich, dass ich. Gute Gene von meinen Eltern mitbekommen habe.
Ja, ja, es wird schon viel zusammen, aber das passt jetzt super, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber das passt jetzt super in die Frage. Das heißt, wie viel, ich meine, jedes Training wird getrackt heutzutage, das geht ja eh schon automatisch, aber wie viel hängst du dann selber nach jedem Training auf Garmin Connect oder irgendwo und schaust dir an, was waren jetzt die Werte und hier und das und wieder ein Test dort oder, weil es klingt so, als ob du das eher lockerer nimmst, als ob du eben nicht komplett neurotisch schaust, was war heute und was war gestern. Und
ich muss sagen, es kommt eigentlich gar nicht. Also manchmal habe ich so Phasen, dass ich sage, Alter, ich mag das so genau machen, dass es wirklich richtig nervig wird dann.
Ja.
Also das kann dann wirklich ein Ausmaß nehmen, keine Ahnung, sagen wir 3 Stunden Radl fahren und ich komme bei 2 Stunden 59 heim. Oder bei 2 Stunden 55, dass ich wirklich nochmal wegfahre und genau bei 3 Stunden, also wirklich so richtig banale Sachen, wo man dann so denkt, so, Alter, hast du einen Vogel? Send plus minus 3 Stunden. Passt da. Und ja, ich würde sagen, kommt aufs Training drauf an. Ich meine, Grundlage, dann mache ich Grundlage, nachher fahre ich einfach locker, da mache ich viel vom Gefühl aus, ich schaue so ein bisschen einfach unterm Fahren halt. Dass ich halt nicht drüber gehe, weil wenn ich Musik höre und dann schaue ich so, war dumm, dann habe ich Rückenwind, auf einmal, oh, ich mache 50 Watt zu viel, Puls 10 Schläge jetzt hoch, dann muss ich schon ein bisschen runter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nach dem Training fanatisch alles genau analysiere, maximal bei so Key-Einheiten halt, so keine Ahnung, vor dem Wettkampf, die Koppelsachen oder die Brick-Sessions oder so harte Intervalle, dass ich dann wirklich sage, okay, ich möchte schauen, weil unter dem Training sieht man das dann oft nicht, ob man so einhaltet, die Zonen und die Pace oder die Watt oder was auch immer.
Dein Hauptcoach ist dein Dad oder gibt es noch andere Leute an Bord? Gibt es noch ein größeres Team oder ist es eigentlich wirklich so das Duo, ihr beide?
Also ich würde mal sagen, mein Team ist einfach meine Familie, würde ich jetzt einmal sagen. Ich meine, ich gehe mit meinem Bruder manchmal locker Radl fahren. Ist jetzt nicht extrem oft, der ist ja in der Skischule, also viel trainieren da mal nicht zusammen, aber der ist halt auch immer wieder in der Schwimmhalle dabei, mein kleiner Bruder. Meine Mama macht da oft das Training mit dem Plan von Papa, der Papa ist quasi so ein bisschen der Kopf von der ganzen kleinen Mannschaft, da, was wir haben. Ja. Der Plan ist.
Deine Mannschaft, deine Familie, Riesenmannschaft, geil.
Ja. Also eigentlich seit ich klein bin eigentlich der Papa. Und ja, er macht da wirklich alles. Also eigentlich, der ist ja nicht nur Trainer, ich meine, ein Management habe ich ja auch noch nicht. Der macht einfach wirklich wortwörtlich alles einfach Ausweg für mich und für meinen kleinen Bruder. Meine anderen Schwestern sind ja schon älter, also wirklich.
Ja. Es ist echt lustig, es kann einerseits, wenn wir von, also du brauchst ja die körperlichen Voraussetzungen, dann die psychischen Voraussetzungen und eben auch das Umfeld, und das ist schon ein krasses Umfeld, so ein Supportnetzwerk auch zu haben, aber auch da wieder, das kann ja Fluch und Segen sein, also einerseits mit Familie zu arbeiten, mit super nahen Leuten zu arbeiten, man hat weniger Barrieren, man kann sich theoretisch mehr sagen trauen, man kann einfach lockerer miteinander sein. Aber man ist eben so nahe, dass es auch wieder, oder die klassischen Reibereien halt. Aber gleichzeitig von dem, was du mir bis jetzt so erzählt hast, dass eben er auch sagt, hey, grundsätzlich kein Druck und es kann sich in alle Richtungen entwickeln und man muss offen bleiben. Also es dürfte schon auch eben sehr, sehr viel richtig passiert sein, aber am Ende des Tages ist es halt Family, und ich weiß selber, wie das ist, wenn man probiert, professionell mit Familie zusammenzuarbeiten. Das kann auch hart sein, ne?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, da muss man eigentlich echt eine Balance drunter finden, dass man so quasi so einen Cut macht, okay, jetzt eine Familie, gell, das ist nichts mehr mit Sport, einfach Familie, was auch immer halt passiert ist im Training oder im Wettkampf, so quasi wirklich, dass man das trennen kann, glaube ich mal. Und das schaffen wir eigentlich schon relativ gut, weil sonst, glaube ich, wird das einfach wirklich, sonst hat man kein daheim mehr, dann ist man einfach eigentlich gefühlt ständig im Training. Irgendwie.
Ja.
Also wenn man das nicht trennen könnte, dann würde man ja, glaube ich, ständig sich fühlen, als wäre man beim Training oder vor dem Training, wenn in der Familie untereinander einfach geredet wird und einfach leider das.
Aber hast du auch in die Richtung dann Erfahrungen gemacht? Also es muss ja alles mal vorgefallen sein, oder es muss ja mal alle Phasen gegeben haben von den schönsten Hochs und eben von auch schwierigen Reibereien, und durch die muss man ja durch, um das auch auszudealen und dann zu lernen, oder?
Ja, also ich würde sagen, die Reibereien entstehen dann eher deshalb, weil ich halt auch manchmal meinen Sturschädel einsetzen möchte. Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin manchmal nicht sehr einfach, sage ich mal. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie das für Außenstehende wirkt, was für Art von Mensch. Ich meine, mir ist schon alles gesagt worden, was für arroganter Mensch ich bin.
Aha, okay. Wie kommen die Leute darauf? Also wie kommt man da drauf?
Ich finde das einfach immer sehr witzig, wenn mir gesagt wird, ja, du bist ja eigentlich viel netter, als ich gedacht habe. Und ich denke mir dann so, okay, ich weiß nicht, wo, warum, aber keine Ahnung. Ich schaue manchmal ein bisschen best rein, keine Ahnung.
Okay, ja, das reicht manchmal schon. Also ich hab das in meinem Leben auch mehr als einmal gehört, so, wenn mich Leute kennen, genau was du sagst, genau das Gleiche, so, hey, wow, du bist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Was hast du gedacht? Und warum hast du das gedacht? Was ist los? Aber ja, okay, ja. Aber du sagst trotzdem gleichzeitig, dass du manchmal nicht leicht bist. Also jetzt, was das Training und so angeht, was meinst du? Oder wie?
Ja, also ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich würde schon sagen, dass man einen harten Strang gezogen wird. So quasi, du machst jetzt dein Training, das ist dein Plan, weil sonst geht das halt nicht. Und ich finde halt eigentlich auch, egal, das Ding ist halt, du musst halt auch mit deinem Trainer einfach zusammenpassen. Und das ist halt einfach wirklich, also weil manche brauchen eher, dass sie es wirklich extrem locker haben. Manche brauchen quasi eine Basis, dass sie mit dem Trainer wie Besties sind und immer dumm drehen und keine Ahnung was.
Ja.
Und für mich passt das halt einfach zusammen, wie mein Papa quasi mit mir als Trainer, und dann halt auch, er kann es halt einfach gerade trennen, dass er dann auch mein Papa ist. So, er ist wirklich in meinen Augen Trainer und Papa, er kann es nämlich trennen, was ich ja wirklich dankbar bin, dass er das trennen kann, weil ich denke, ich kann nicht in andere Familien reinschauen, wo ich sehe, dass auch die Eltern Trainer sind, aber dann manchmal sehe ich halt, wie generell Eltern bei ihren Kindern, wenn sie noch klar sind, wo ich mir denke, ich bin noch viel verspürt in die Sache reingegangen, ich habe einfach noch irgendwas gemacht, gell? Wo ich dann sehe, wie die streng schon immer dumm sind, mit alles Mögliche, keine Ahnung, mit richtig dummen Sachen, halt so Ernährung, wo ich mir denke, Alter, das kleine Kind, lass es einfach, das ist was will, gell? Da muss ich echt sagen, dass das eigentlich echt eine gute Balance ist, weil ich denke schon, ich brauche das schon, dass man sagt, ja, okay, du machst es jetzt, weil man kann halt einfach vom Kopf so viel regeln, ne? Man kann noch so viel rausholen. Das fällt mir immer wieder auf, dass ich mir denke, ah, das geht ja doch. Warum kann mein Schädel was nicht wollt, was? Und nachher denke ich so, ja, okay, und dann brauche ich halt einfach die Härte, sage ich mal. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das einfach halt zufällig, Gott sei Dank, einfach wirklich zusammenpasst, dass mein Papa einfach so quasi der Art von Trainer ist, was ich einfach auch brauche.
Ja, ja. Ja, großen Respekt. Also das hört sich, also wenn man das einfach sich so anhört, auch wie du das sagst und so. Es ist ja genau wie du sagst, wie viele Beispiele man sonst mitbekommt von jungen, erfolgreichen Sportlern und was da teilweise aufgeführt wird, entweder von Coaches oder von Eltern und so. Aber wie du das sagst, weißt du, wie du über diese Zusammenarbeit redest, wie du über das Familiäre redest, wie du über deinen Dad und die Kooperation redest, da hört, also Hut ab vor ihm, weil ich meine, Hut ab vor dir auch, natürlich, okay, Chapeau, aber ich meine, er ist der mit der Erfahrung, der da reingegangen ist, der das irgendwie über hat und so. Und diesen Spagat hinzukriegen, die Lockerheit zu haben, aber auch zu pushen, wenn zu pushen ist, muss man mal hinkriegen. Das ist auch nicht, also dir ist auch bewusst, dass das nicht aller Tage daherkommt, oder?
Ich nehme das auf jeden Fall nicht einfach so her. Also ich hoffe, dass er das merkt. Ich denke schon, weil ich bin schon sehr dankbar dafür, weil ich denke mal so, mit einem, also Trainer ist einfach so hart, gell? Ich bin immer, ich weiß nicht warum, aber wenn ich so mitkriege, so, keine Ahnung, wenn Leute einen Trainer wechseln, wenn man dann so denkt, so, hä, das läuft doch gut, und dann denke ich mir so, ja, okay, aber so, ich sehe das dann immer so, dann denke ich mir so, okay, ich kann das jetzt im Moment nie im Leben vorstellen, dass ich jetzt Trainer wechsle, so, da würde ich dann Vogel zeigen, also wirklich, wenn da möge, keine Ahnung, damals im Schwimmen von Michael Phelps der Trainer herkommen sein, ich hätte mir halt nicht wirklich, er hätte dann gesagt, ja okay, dann kannst du wieder Amerika rüber. Ich habe meinen Papa da.
Genau so, und er hat gesagt, hey.
Da steht er. Kannst du wieder rumgehen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja. Das ist halt einfach so, das Ding ist halt wirklich, manchmal kennt er mich besser wie mich. Das ist halt irgendwie, glaube ich, mal der Vorteil bei uns, weil keine Ahnung, dann merkt er beim Training, dann sieht er mich leiden, dann denke ich mir so, ja genau, das gefällt er, dass ich einfach gerade volle stirb, gell, danke. Weil dann lacht er halt immer so, gell. Und ich denke mir halt so, danke für nichts, gell, ich stirb da gerade mies hart. aber er weiß halt auch wirklich, was er zum Sorgen hat, dass ich dann im Kopf so einen Schalter habe und dann denke ich mir so, ach so, ja, eigentlich tut das nicht weh, das war einfach mein Sturschädel, der was gerade im Kopf gesagt hat, ja, das tut jetzt weh, der Bär.
Ja, so gut müsste ich mal irgendein neuer Coach kennenlernen, oder? Das wäre eigentlich auch irgendwo unmöglich. Vielleicht gibt es irgendwann mal, je nachdem, also man weiß ja nie, was passiert, vielleicht gibt es irgendwann mal den Punkt, wo auch genau das gebraucht wird und dann bist du vielleicht mal eine Phase weg. Aber wenn ich mir das so anhöre, das ist glaube ich, eine Geschichte, die grundsätzlich sich halten wird. Also vielleicht hast du mal Phasen zwischendurch, vielleicht gehst du ja wirklich nach Amerika, bist da mal in einem anderen Team, aber nein, auf keinen Fall. Stell dir vor, Sportstipendium auf keine Ahnung, was ist eine geile Schule? Alabama hat geiles Schwimmteam. Gehst du es doch nochmal an? Keine Ahnung. Also.
Oh, Schwimmen. Ui.
Nein,
ich glaube, ich rate da auch schon mittlerweile zu sehr.
Naja, okay. Ja. Dann bleiben wir kurz bei 2019, 2020. Corona, Schwimmen ist dann weniger geworden. Wie ist dann die Entscheidung? Ist deine Entscheidung gefallen? Okay, jetzt mehr Gas, Triathlon, jetzt werden wir mehr laufen, mehr Radl fahren. Und wie ist dann das Ganze mit dem Radlteam entstanden? Woher kommt plötzlich dann die absurde Radlstärke? Wann hast du das erkannt, realisiert und auch gedacht, hey, let's go?
Eben. Das Ding ist, wir haben halt schon vorher einmal geredet, weil ich halt eigentlich eher auf Schwimmen fokussiert habe. Aber ja, vielleicht mögen mich deshalb die Leute nicht. Ich habe halt einfach wirklich von 2015 an, glaube ich, kann ich da mit 5 Wettkämpfe aufzählen, wo ich nicht gewonnen habe. Im Triathlon in Österreich.
Und weil wir einfach in Österreich leben und sich niemand was gönnt.
Ja!
Einfach dann Start.
Ich wollte es jetzt nicht sagen.
Aus.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob es an mir liegt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt. Aber jedenfalls, ich habe halt, wenn ich jetzt meine 6 Nachwuchsjahre anschaue, weil ich halt wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich Europacup starten habe können, bin ich halt gleich mal Junioren-Europacup gestartet und vielleicht einmal ÖM. Und muss ich wirklich, also wenn ich so Revue passiere, dann denke ich mal wirklich, okay, ich bin geschwommen. Dann war ich so, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden vorn. Dann bin ich halt so mein Tempo geradelt, dann habe ich, I don't know, 1 Minute oder 1 Minute 20 gehabt und dann je nachdem, wie es laufen war, habe ich dann halt einfach gechillt, bin auf mein Tempo gelaufen, habe aber Jungs eingeholt. Das sind immer die Jungs 2 Minuten vor. Also mein Ansporn war primär erst, dass ich die Jungs einhole. Zufällig in Kitzbühel habe ich dann wirklich einmal geschafft, ich bin auf der Zielgeraden gewesen und der Simon hat gerade das Zielbandel raufgeholt, hat er gerade gewonnen und ich war auf der Zielgeraden und ich habe mir gedacht, ach, fast alle Jungs eingeholt, aber ja, er war halt
fast.
Ja.
Ja, okay.
Ja, und dann ist es halt für mich so gewesen, wirklich 6 Jahre Triathlon und dann habe ich mal kurz einen Herzinfarkt gekriegt gefühlt in Kitzbühel, wo ich mir dann gedacht habe, oh, ich bin doch nicht erst aus dem Wasser, ich bin zwar vorn, aber dass sind Leute um mich herum tun, das war ganz ungewohnt. Dann ist deine Wechselzone gesprintet worden, dann haben wir gedacht, was ist denn da los, was stressen die alle da um dumm, gell?
Also, ja, für alle anderen einfach name of the game, so läuft das, sorry, aber und für dich einfach...
Ich hab
mal so gedacht, was geht denn jetzt ab, wirklich, also im Semifinale, ich hab da wirklich einmal, das war so, okay, ganz anders, weil für mich war wirklich schwimmen, dann bin ich so eingejoggt, hab einfach in Ruhe gewechselt, Papa zeigt meine Wechselzeiten waren so, als hätte ich mich nur geschminkt drinnen, langsame Wechselzeiten, gell? Und dann hat wirklich Kitzbühel, laufe ich aus dem Wasser und auf einmal so wusch, wusch, wusch und denke so, ja, wir haben da noch was danach, das ist jetzt nicht das Ziel, was Sprint jetzt ist eigentlich da immer dumm, gell? Ich würde sagen, was eigentlich die Frage war, ja, wegen deinem Schwimmen.
Aber ich finde das trotzdem spannend, hat das irgendwas verändert? Hat dieses Erlebnis dann irgendwas? Weil immer als erst aus dem Wasser und dann eigentlich allein unterwegs und Start, Ziel, Sieg und so. Einerseits geil, weil man ja bestätigt wird in dem, was man macht, aber man hört ja so oft von richtig erfolgreichen Leuten und da bin ich auf die Fresse gefallen und das hat alles geändert und es gab immer diesen einen, der noch besser war und dann musste ich beißen, aber gibt's ja so gesehen nicht. Also hat dieses Erlebnis vielleicht was verändert oder wo? Oder?
Also ich würde mal sagen, in die Nachwuchsjahre hat sich das nicht, also da hat sich auf jeden Fall nichts getan. Ich habe halt gemerkt, okay, der zweite, dritte Platz, da ist immer so Switch so. Dann habe ich das halt so beobachtet so, und habe mir gedacht, okay, da kommen jetzt wieder neue. Das habe ich auch eben relativ interessant gefunden. Da waren halt wirklich welche da, wo ich mir gedacht habe, okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die bleiben sicher länger da. Und dann auf einmal innerhalb von einem Jahr so ein komplett neues Podium halt um mich herum. Und dann habe ich gedacht, hä, was machen die anderen? Weil halt einfach aufgehört, keine Lust, weil viel zu viel auf Krampf trainiert worden ist in den Jugendjahren. Und das habe ich halt nicht nur im Triathlon, das habe ich im Schwimmen genauso beobachtet. Nur weil ich halt da nicht, also ist jetzt ein blödes Wort, dass ich dominant war im Triathlon. Es klingt jetzt gerade ein bisschen...
Ich weiß, was du meinst und ich weiß genau, aus welcher Schiene du kommst und du sprichst ja auch über deine Erfolge sehr verhalten. Man darf definitiv dominant sagen, das steht dir zu, das ist okay. Wenn du es nicht sagen willst, sag ich es für dich. Du hast alle dominiert und warst einfach besser. Aber ja, ich fühle dich, man kommt irgendwie schnell komisch rüber und man muss echt aufpassen, was man sagt und was für Worte man verwendet.
Ja, wurscht. Ja, man muss wirklich aufpassen, was man sagt, weil sonst wird man gleich in irgendein Ding abgeschoben.
Aber dann sind wir beim Thema von ganz am Anfang. Wenn du dir eine geile Marke aufbauen willst und eine Persönlichkeit werden willst, dann muss dir das zu einem gewissen Teil einfach scheißegal sein. Leider muss man ehrlich gesagt sagen, als Mann hast du es da auch einfach leichter im Sport und wahrscheinlich generell. Du kannst da ein bisschen mehr das Arschloch spielen und das ist, oh, der ist edgy, der ist okay, passt, der ist halt das Arschloch. Als Frau hast du es da, glaube ich, noch schwerer. Wenn du als Frau komisch rüberkommst, dann bist du sowieso gleich einmal abgeschrieben. Und das ist
klar, brutal viel, wenn man einfach von sich selber was postet, nicht nur Sport betont, was ich halt selber auch tue, weil ich mir halt denke, ja okay, das Bild ist halt cool, dann poste ich das halt, dann wirst du halt gleich, keine Ahnung, ja, die Tussi oder keine Ahnung, ich meine, es hat jetzt noch keiner zu mir gesagt, aber ich merke halt selber von den Leuten, wenn ich halt andere reden höre über andere, dann denke ich mir so, okay, sie hat nur ein Bild von sich gepostet oder die hat nur das ausgesagt. Das hat jetzt eigentlich, das kann sein, dass sie ein ganz anderer Mensch ist. Da wird so schnell gejudged, das ist
ja, komplett. Es ist mega arg. By the way, das ist übrigens, siehst du sie? Das ist mein Hund, die Sira, Husky. Ja, okay, ja. Sie schleicht sich immer irgendwie ins Bild rein, ne? Also, süßes, kleines Viech.
Die auch Aufmerksamkeit haben, muss man ja lassen.
Was, sie? Sie will Aufmerksamkeit? Also du meinst Kameratime oder was? Weil wir gerade davon geredet haben, ja? Ja, sie kriegt auch immer blöde Kommentare, wenn sie wieder was postet. So, hey, was geht da jetzt ab? Hör auf. Du bist ein süßes Huskylein. Nein, es ist lustig. Es ist der lustige Spagat. Und Das ist wieder auch genau das, wenn du jetzt sagst, du bist selbst im Sport top of the top of the top und da gehört schon so viel zusammen und dann aber auch noch ein großer Name werden, weil das ist ja der nächste Spagat, den du schaffen musst. Gut sein, aber gleichzeitig demütig genug rüberkommen, dass du nicht abgeschrieben wirst, aber trotzdem edgy genug, dass man nicht sagt, okay, es ist ja nur also wie ein glatter Aal, der überhaupt nicht greifbar ist, ja. Und wie siehst du zum Beispiel jetzt im Radsport, wenn wir da ganz kurz den Hop rüber machen, aber da die großen Namen, der Tadje und Remco und, keine Ahnung, den Jonas, den Vinegard finde ich nicht so spannend, aber Pogacar zum Beispiel, oder? Das ist doch auch einfach so ein junges, geiles Kiddo, der einfach funny ist und dem ist niemand böse, wenn er irgendwas macht, oder? Das ist einfach so ein Feel-Good-Mensch und er ist einfach lustig und cool.
Ja, ich finde, also im Radsport, ja, es sind halt einfach sau viel Egos auf einem Haufen am Radl drauf. Finde ich jetzt, so ist meine Erfahrung, also es sind Egos, das ist ein blöder Name, aber finde ich, soll man halt schon haben, weil sonst kannst du halt im Peloton oder im Feld, wie auch immer man jetzt sagt, sonst brauchst du halt auch nicht anfangen, weil wenn man trainieren anfangen, da ist im Rennen jeder komplett anders, aber ich finde es halt immer faszinierend, wie dann der Switch ist. Sobald das Rennen aufhört, wie die Leute halt komplett anders dann drauf sein. Und bei den Interviews, da werden halt, ja, ist halt einfach, manchmal sind dann wirklich so Roboter, die machen dann da voll fertig. Ich meine, verübel ich ja noch nicht, bin ich genauso nach dem Rennen. Labern halt einfach quasi an einer Interview-Dings runter und dann gibt es halt einfach so welche, wie eben, wie du gesagt hast, die sind einfach sau witzig. Die anderen interagieren und keine Ahnung. Und,
Aber die Persönlichkeiten sind komplett anders, oder? Wenn du sagst, also allein wie du das gerade so in einem Nebensatz beschrieben hast, die im Peloton, die Charaktere, ich stelle mir das auch echt hardcore vor, weil die Kämpfe um die Positionen dann...
Da muss dann einfach ein Arschloch sein. Arschloch gemacht. Ich meine, bei mir machen, ich weiß nicht, wir haben da sehr oft die Witze drüber gemacht, weil mir hat halt wirklich am Anfang sehr oft auf die Fresse geklickt. Nicht, weil ich nicht zwingend nicht Radl fahren kann, aber Feldfahren ist halt, das ist halt das Einzige. Du musst halt wirklich quasi ein Arschloch sein und einfach live vorboxen. Du musst gerade wurscht sein, wenn du vorkrimmst und jemand haut hinter dir, dann muss das halt einfach wurscht sein, sondern es dich selber nicht auf. Und das bin komischerweise einfach gar nicht ich. Also ich möchte eigentlich kein Arschloch sein und dann rennen. Denkt man so, ja, okay, wenn man zusammenarbeitet, dann kann man voll weit kommen. Und dann können
ja. Was ja an sich auch irgendwo der Sinn eines Radsport ist, ja auch viel mehr Teamsport. Aber das ist ja ein saulustiger Gegensatz. Einerseits ist Radsport eindeutig ein Teamsport, aber dir muss viel mehr wurscht sein und du musst auch teilweise einfach arschlochmäßig dein Ding machen. Lustig. Wann war denn dein erstes Radlrennen und wie lang bist du jetzt schon bei dem Team dabei? Und wie wurdest du gescoutet? Und wie ist es, 3-Jahres-Vertrag hast du erzählt, da ist ja sau viel abgegangen. Wie ist das alles passiert? Also plötzlich Profi- oder Semi-Profi-Radl-Team und Touren und so, also arg.
Also eben, Kitzbühel war nicht nur in der Sache, dass ich ein bisschen anders im Triathlon racen muss und nicht nur mein chilliges Schwimmen, Radfahren, Laufen habe. Da war nicht nur da der Wake-Up, sondern da hat man halt auch gesehen, dass ich einfach sehr gern einfach neben der Gruppe oder einfach gern vorne, solange halt keiner um mich dumm schwirrt, dass ich einfach sehr gern wegfahre von der Gruppe. So, ich wollte nicht. Anstatt dass ich einfach den Windschatten nutze, richtig blöd als Jüngste auch noch, habe ich mir gedacht, ja, na, lass auf der Seite fahren, da habe ich mal Ruhe, was halt ein bisschen blöd ist. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, du radelst nicht schlecht quasi. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, okay, lass Radrennen machen, lass mal ÖM starten. Und dann bin ich im September 2021 ÖM gestartet als kompletter No-Name. Aber ich habe dann gleich meinen Namen gehabt, weil ich bin natürlich mit so Biertelsocken gestartet. Verschiedene Farben.
Welche Kategorie war das? Ist das U23 oder?
Das war U17
noch. U17 noch, gibt es auch noch. Okay.
U17, eben, man hat sofort erkannt, okay, das ist keine Radfahrerin, definitiv Triathletin.
Alle mit dem Side-Eye. Was macht die da? What the fuck? Was geht ab?
Das Ding ist, ich habe voll den Switch gemacht. Jetzt, wenn ich heute wenn ich Fotos von mir damals anschaue, dann denke ich mir da so, oh, Löschen, löschen, einfach löschen, das wurde ganz schlimm. Wenn ich dann so sehe, Alter, keine Socken gehabt, weil in Trier dann hat man auch keine Socken an. Und hat so, so ganz komische Sachen, was jetzt eigentlich nicht schlimm ist. Also ich tue jetzt nicht überreagieren und sagen löschen, aber...
Ja, es gibt im Radsport so eine ganz klare Kleidungsetikette und generell eine Etikette und du bist einfach unten durch, wenn die Socken nur so lang sind statt so, dann ist es schon vorbei.
Ja, also ich habe halt bis vor kurzem schwarze Radschuhe gehabt, da hat mich einmal jeder schräg angeschaut und ich habe dann mit der Zeit auch gedacht, Alter, ich will meine weißen Radschuhe haben. Schaut ja aber clean aus, das sind so ganz komische Sachen eigentlich. Da ja. Sieht man eben, was eigentlich die Sportler für einen Schuss da was haben, wenn man schon bei so Sachen dann eigentlich sich aufregt. Und dann bin ich eben da gestartet und in Österreich ist es ja immer so, dass die ÖM, beziehungsweise generell bei den Radrennen, immer mit den Jungs gestartet werden. Das heißt, es war U17 Mädels mit den 15 Jungs.
Okay.
Und U15 Jungs, die, also quasi mit denen ich dann jeweils die ÖM immer gehabt habe, weil sie nur mit mir aufgestiegen quasi. Und ich bin so stark geleitet. Das heißt, das Rennen war einfach wirklich Start und weg und ich habe dann also gedacht, Alter. Gar nicht. Also das war einfach gleich Schmerz. Dann habe ich schon mal den Radschmerz erlebt. Dann habe ich mir schon gedacht, oh, okay, nicht so easy peasy, einfach mal drum rollen. Und dann bin ich auf einmal von den Jungs Neunte geworden und habe irgendwie so über eine Minute, zwei Minuten Vorsprung gehabt auf das zweite Mädel. Da war ja auf einmal kein No-Name mehr, da war ich einfach gleich mal wahrscheinlich kleiner los. Das war dann auf jeden Fall, dann war ich so, okay, U17-Meisterin. Dann haben sie mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das ist immer das Witzige, im Radsport gibt es halt dann die Regeln in der Nachwuchsklasse. Dann habe ich zwei Felgen gehabt, was meiner Meinung nach an dem Tag nichts ausgemacht hat. Ich bin teilweise schief gefahren, weil der Motor kranken gekommen ist.
Ja,
qualifiziert worden. Danke für nichts, weil zwei Minuten wirklich, da habe ich mal da bin ich dann an dem Tag im Auto geguckt und habe mir gedacht, ja, oh, Radrennen und nie wieder, gell, Bruder, mach ich nicht mehr. Habe ich zu meinem Papa gesagt, ja, das mache ich nicht mehr, gell?
In der scheiß nationalen U17-Nachwuchsklasse wirst mit einfach mit lächerlichem Abstand und trotzdem wirst einfach disqualifiziert, weil, ja, aber hey, willkommen in einem Regelwerk des österreichischen Sports, let's go.
Und immer klar macht es Sinn, weil mit Geld, nicht jeder kann sich das leisten, so wo man dann so denkt, oh, Alter, hast du schon mal Radl gesehen? Hast du das Radl für die anderen gesehen? Da macht mein Rahmen eigentlich wie eher langsamer, als wie das, was halt schneller macht, die Laufräder, als wenn man das vergleicht mit den anderen. So, da war da so ein Grand Cup.
Okay, okay. Also du warst angepisst, aber du bist drüber hinweggekommen.
Ja, ich war richtig angefressen, aber brutal. Ja, ja. Und dann doch irgendwie, ja, weil ich hätte ja eigentlich gewonnen. Das heißt, eigentlich so schlecht bin ich ja nicht. Und dann hat es ein bisschen angefangen und ich war dann irgendwie rein und dann habe ich zwar 22 Zeit vor ÖM gehabt. So, Zeit vor Radl, scheiße teuer, wenn du das mit allem drum und dran machen möchtest. Da brauchst du eine Position und das ist einfach, ich bin jetzt in einem Zeitverding drinnen und ich denke mir da so, Alter, das ist eigentlich voller Scheiß, gell?
Was? Warum? Was meinst du jetzt?
Keine Ahnung, also wirklich, da ist mal passiert, Europameisterschaft bin ich letztes Jahr Junioren Vierte geworden. Da habe ich einen Funk am Buckel gehabt und nicht vorne im Bauch versteckt quasi. Das war Horror, dass ich das am Rücken gehabt habe. Das war, da hat dann gesagt, das sind die 7 Sekunden, was da auf den Dritten fallen.
Okay. Das. Aha, ja, okay. Ja.
Das Wort Aero, das kannst du, das ist einfach imprägniert in deinem Hirn, gell?
Ja.
Da wird einfach, es ist crazy, was da geschaut wird, was man machen kann.
Ja.
Also nicht nur Radl, da wird alles immer tun. Keine Ahnung, ich habe meinen Anzug meistens nicht einmal komplett an, sondern krempel da wirklich. Der Ärmel ist normal perfekt da, aber ich will wirklich komplett ausziehen und dann so umkrempeln und im Handschuh.
Ja, okay. Also, Ja.
Irgendwann ziehst du einfach so ein geiles Ganzkörperkondom an, wo einfach nur so ein aus einem Guss oder wie bei diesen neuen On-Schuhen, es wird einfach aufgesprayt nur noch irgendwann, so einmal von oben bis unten.
Ja. Ja. Das Gleiche, dass ich die Handschuhe nicht ganz anziehe, nicht ganz so die Finger runterziehe, sondern so halb anhabe, dass sie so lang sind, wo man dann so denkt, so. Ja,
okay. Also, macht das noch Spaß? Macht das noch Spaß auf so.
Ja, so eigentlich.
Alle Details schon? Ja, okay.
Irgendwie hat es schon was, es hat dann schon einen Vibe und dann denkt man sich so, ja, eigentlich why not so machen? Why not,
ja. Ja. Aber du bist noch nie mit einem von diesen absurden Space-Helmen gestartet, wie man es jetzt in den ganzen Touren sieht, oder?
Jetzt haben. Also die, was die Visma jetzt haben, die was so vor und so UFO.
Ja, alle Teams haben das ja, aber Visma haben die absurdesten. Visma sind ja die allerärgsten. Das ist einfach lächerlich.
Das war so witzig, da waren wir in Italien auf dem Rundfahrt und dann ist der Helm rausgekommen und ich, und nein, nicht ich selber, nicht ich, aber so mein sportlicher Leiter, der was halt Fanat mit Aero ist, er so, Alter, wie genial, und ich habe nebenbei die ganzen Triathleten Insta-Stories gehabt, die was so lustig drüber gemacht haben, und ich so, was war's, liest er zuerst durch, wie genial der Helm ist, mit der Aerodynamik, anstatt an mir zu lachen.
Ja, ja, ja. Aber da merkst du einfach, wie alles im Leben Mindset und Perspektive ist, weil der Typ, der sich auskennt, oder die sich auskennen, sind einfach, holy shit, Alter, was ist das für ein neuer, geiler Stuff? Und alle anderen einfach, what the fuck?
What the fuck? Ja, ich meine, sicher schaut scheiße aus. Ich meine, schau dir den Helm an.
Ja.
Das kann nicht gut ausschauen, aber es ist halt auch schnell. Da ist man lieber schnell sein, als wir, ja.
Also, wie viel Geld müsste man dir zahlen, dass du mit so einem Helm startest, oder hast du eigentlich schon bestellt und beim nächsten?
Ja, es ist halt, wenn ein Team ist, dann hat man halt sein Zeug von den ganzen Sponsoren. Mhm. Und ich muss sagen, wir haben eher einen echt guten Helm. Also der Urex Helm, das ist halt eigentlich so, das schaut so witzig aus, weil da schaut der Kopf so riesig aus. Da muss so ein fettes Ding ist, deshalb haben wir jetzt nicht den Helm. Aber es war halt, ja, das war halt wirklich, wir sind in Italien alle beim Essen geguckt und haben den Helm schon angeschaut. Und sie sagt, wie genial der Helm ist, und einfach, ja, und dann ich voll beinlich die ganzen Storys, und ich war so, dachte so, Alter, es macht sich jeder witzig und kennt sich keine Sau aus damit, gell? Ja, das war richtig nervig.
Und du stehst dann doch zwischen den beiden Welten. Aber wie ist das Scouting passiert? Also, wie bist du dann zu dem Team jetzt gekommen?
Ja, eben. Und dann war eben, da habe ich meine erste Zeit vor ÖM gehabt, und dann bin ich mit so einem Feldradl gefahren, das, wo ich bis heute der Meinung bin, wenn ich mit meinem Rennradl gefahren war und da einfach so ein Xentisch-Schreiben eingepackt hätte, dann war die schneller gewesen. Bin ich bis heute. Also, irgendein Radl halt, also ein altes halt. Und dann bin ich auf einmal Zweite geworden. Und dann war dann so, weil das Ding ist halt, dadurch, dass ich disqualifiziert worden bin, hat das keiner so richtig mitgekriegt. So, ich war dann wieder No-Name, hat trotzdem eine Sau kennt.
Okay.
Dann war Worte und Zeit von diesem doch eigentlich so ziemlich das Ehrlichste, was du eigentlich hast. Radl und du.
Ja.
Und das ganze Material und all die Tricks und die Position und die Felgen und der Helm und die Anzüge.
Dann haben die Leute gesehen, dass ich nicht einmal einen Anzug angehabt haben. Dann war das eben schon eigentlich relativ impressive, sage ich mal, der Zweite. Und dann hat es auf einmal ein bisschen so angefangen. Dann habe ich die Women's Tour mitgemacht. Dann bin ich da auf einmal, dann habe ich bei einer Etappe bei den Junioren auf einmal gewonnen. Und bin halt in der Elite 6 geworden. Da war ich im GC auch nicht so schlecht. Und dann hat es auf einmal krass Niederbier, fast EM mit. Okay. Das ist schnell gegangen. Dann war ich bei der dabei. Dann habe ich schon meinen ersten Sturz gehabt. Dann habe ich mir gedacht, ach, das war eigentlich schon scheiße, gell? Und dann letztes Jahr ist eigentlich so richtig aufgegangen. Also da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt ziehe ich mal durch, jetzt schaue ich mal wirklich, was drin ist. Und dann habe ich wirklich Zeit von Berg-ÖM und Straßenrennen, alle drei gewonnen eigentlich. Und nachher hat es geheißen, okay, ja, du kannst WM starten. Und nachher war das gleichzeitig mit der Triathlon-EM. Deshalb bin ich da dort nicht aufzufinden gewesen in den Startlisten.
Okay.
Aber dafür in Glasgow dabei.
Ja.
Straßenrennen, ja, dumm anstellen kann ich mir auf jeden Fall, da haben wir die Bestätigung. Es hat, glaube ich, der Eurosport sogar gefilmt gehabt. Da war nämlich Nationenaufstellung, und dadurch, dass bei den Mädels nicht viel war, haben wir keine Punkte gehabt. Und nachher war ich hinten mit den ganzen Exoten, sage ich jetzt mal ganz gemein, einfach mit Exoten immer dumm gewesen. Wo am Tag davor kriegt noch einer zu unserem Zelt, weil so Reckon war. Und dann sagt er so, wie ist das eigentlich mit so mit mehr als 20 Leuten Straßenrennen fahren? Genau, und nachher ist am Tag davor noch welche von den Exoten zu uns kamen und haben gefragt, ja, wie ist es mit mehr als 20 Leuten am Start stehen? Und wir haben uns dann also gedacht, so geil, neben eng stehen wir morgen. Also die, ja, ich habe mir gedacht, ich allein, mega. Oh. Weil da war ich das einzige Mal und nachher beim Start, nachher blöd angestellt, nachher in der neutralisierten Phase, hat es einen Sturz gegeben und mir hat es nicht geschmissen, aber mein Schaltwerk war kaputt.
Oh, oh.
Und ich weiß nicht, ob du Glasgow in Stadtkurs im Kopf hast, aber es ist halt einfach auf wie Oche, nichts flach zum Mitrollen. Das war doch echt scheiße, weil ich habe halt wirklich, da waren halt, es waren nicht Berge drin, aber es waren halt Hügel, extrem steile.
Ja.
Dass du halt wirklich auf die Kleine schalten muss, weil sonst kriegst du halt einfach nicht über den Bichel drüber.
Ja.
Und bei mir hat dann natürlich die Schaltung nicht, ist nicht gegangen. Und dann habe ich halt leicht groß und klar gehabt und hinten einfach auf der mittleren.
Ja.
Das war ein Hügel, was zu leicht, zwar, bin ich kaum drüber gekommen, bin ich dann, das war dann ja, dann bin ich in das Feld quasi eingegangen.
Ja, und dann habe ich nach 10 Kilometern erstmal Radl gekriegt. Ja, weil dadurch, dass ich allein war.
Ja, wer hat dich da überhaupt supportet? Also wer hat da ein Radl dabei gehabt? Oder wie?
Eben, dann haben wir kein. Ja, dann haben wir einfach kein Konvoi-Auto gehabt, leider. Und dann habe ich erst bei der Feeding Zone, bin ich dann so angekommen und habe geschrien, ich brauche mein Radl. Dann hat es schon mal geheißen, möchtest du ernsthaft nur weiterfahren? Du hast wir sind nicht einmal 70 Kilometer gefahren. Man hat von Anfang an eigentlich gesagt, wenn du einmal weg bist, ja, dann bist du halt weg. Also ist eigentlich im Prinzip ein relativ schneller Kurs. Und dann ich schon 1,5 Minuten nach 10 Kilometer drauf gehabt. Ganz allein hinten nochmal geguckt. Wahrscheinlich ein Besenwagen gerade hinter mir gewesen gefühlt. Dann habe ich gesagt, nein, ich wollte einfach weiterfahren, ich weiß nicht, ich wollte jetzt einfach nicht so einen Abgang machen, oder?
Ja.
Und ja, und dann habe ich das Radl gekriegt und nachher hat quasi der Schmerz angefangen. Ich habe keinen Computer, keine Bauerwerte gehabt, die würde ich bis heute gerne wissen, weil die sind ein bisschen crazy aus dem Ufer geraten. Dann bin ich einfach gefahren und bin wirklich, ich glaube 5 Runden sind wir gefahren und in der 4. Runde dann bei dem Hügel, wo der Van der Poel attackiert hat, bin ich dann einfach auf einmal denke ich mir so, hä? Ich habe schon einige überholt und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja die erste Gruppe. Dann habe ich vorher wirklich bei einem Kurs, was eigentlich heißt, ja, wenn du weg bist, dann bist du halt weg, gell?
Ja.
Dann fahre ich wirklich unten rein, wirklich so rechts Kurven und auf einmal so Wand aufgefüllt und dann denke ich mir so, ah, das ist ja die erste Gruppe, na wie schön. Und
was geht in dem Moment durch den Kopf? Weil, weißt du, in so vielen Dingen, wie du erzählst, wie du sprichst, das ist so eine. Allein, dass du sagst, okay, da ist man eh schon weg nach 10 Kilometern, aber du sagst, na, ich mag das jetzt weitermachen, ich mag jetzt noch fahren, ich will schauen, was geht. Und du erzählst es mit so einem Spaß. Also, was geht dir denn in dem Moment überhaupt durch den Kopf? Ist das so, ja, die erste Gruppe oder so? Huch,
schau her. Ja, ich hab dann so gedacht, so, ach, wie dachte mal, weil ich bin ja wirklich, ich war, glaube ich, so in meinem Tunnel drin, ich war so blau. Ich bin leider an Autos vorbeigefahren, jetzt zwar, also wirklich bei den S-Kurven hat es mich zweimal, glaube ich, fast nochmal gelegt, weil ich einfach, es war jetzt mein letztes Rennen gefahren bin und dann bin ich in die Gruppe rein und dann habe ich so gesehen, oh scheiße, die attackieren, dann habe ich mir gedacht, fuck, ich komplett blau, habe mir gedacht, kannst du das nicht in die nächste Runde machen? Und dann habe ich es leider in die zweite Gruppe geschafft und dann habe ich so angefangen zu zählen und habe mir gedacht, oh, okay, ja, das ist gar nicht so schlecht. Und dann hat auf einmal feuern sau viel an. Ich habe bis heute noch das Geschrei von den österreichischen, wer auch immer da überall mit war, ich habe das heute noch im Ohr, wie der von mir angefangen am Schreien, weil ich auf einmal in der zweiten Gruppe mit war. Und in der zweiten Gruppe ist halt echt um einen 14., 15. gesprintet worden. Was halt echt eigentlich dann nicht so schlecht ist. Und ich meine, ich habe hab eigentlich nach 10 Kilometern schon 1,5 Minuten drauf gehabt. Also. Und ja, ich habe dann, glaube ich, ich bin dann 20. geworden. Wo ich mir dann denke, okay, 20. schaut schon gut aus. Aber wenn man halt eigentlich die Hintergrundgeschichte sieht, dann denkt man so.
Und wie viele Leute wissen die Hintergrundgeschichte tatsächlich? Weil das sind ja diese ungeschriebenen Sachen des Sports, wie kriegst du das mit? Oder ist das irgendwie auch nur annähernd eingefangen worden.
Also ich glaube, die, was halt so die Lab-Zeiten gesehen haben, die haben sich halt so entweder gedacht, dass er Error ist, oder die haben das gecheckt, dass da irgendwas war, weil es ist halt einfach, bei uns ist halt einfach wirklich, sobald neutrale Phase vorbei war, ist einfach rechts links am Auto vorbeigeschossen worden. Mhm. Also bei uns war die erste Runde die schnellste. Und ich bin halt einfach aufgefahren und das war voll witzig, weil ich, also erstens, ich bin ins Ziel eingehe, nehme ein Ding und dann bin ich einfach sowieso vom Radl umgekriegt. Also ich bin einfach am Boden gelegen, komplett hinig gewesen. Also ich habe mir gedacht, Alter, das war Schmerz, oh mein Gott.
Ja. Aber es sind halt genau deine Qualitäten, einfach Zeit vor Qualitäten und Pace und Locking in und Let's Go und so. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum du derweil noch nicht auch noch GC-Leader zusätzlich beim Team bist, sondern halt Helferin in dem Fall. Es wäre ja aber auch schwierig, oder? Das ist ja beim Radlfahren, du musst irgendwie eine Orge Dauerleistung haben, aber du brauchst auch diesen Punch für, wie gut bist du bei sowas? Also dieser harte Punch für kurze Attacken, Kontern, 5 Minuten Power, let's go, also das ist ja nicht...
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, also ich habe auch schon Leader gemacht. Und liegt mir schon, eine Sprinterin per se bin ich jetzt eigentlich nicht. Das sind meine Werte jetzt nicht die besten. So ich würde mal sagen, so Klassikerrennen, da siege ich mich schon, da fehlt bei mir, glaube ich, einfach nur die Erfahrung und die Rennkilometer, Positionieren und so. Das fehlt mir halt. Aber ja, eigentlich so punchig und ich meine, es ist ja auch immer so ein Unterschied zwischen Berg und Klettern.
Ja, klar, sicher. Sowieso. Ja.
Sagen wir, 30 Minuten schmierig aufgeht, nachher drücke ich da halt einfach drüber und dann bin ich auch vorne mit. Und Klettern, das überlasse ich den kleinen Händelhaxen da vorne.
Angepasst,
Halt ich mich raus.
Ich dich ja perfekt einreihen in die Kategorie Van der Poel Van Aert.
Da fällt nur einiges, bis ich tot bin, aber...
Na, dream big. Dream big, nicht du bist noch weit weg, sondern es ist basically around the corner. Nein, ich mache nur Spaß. Hast du dann einen Crashkurs bekommen beim Radlteam bezüglich, also du warst im Team ja, also als du dann in dein jetziges Team reingekommen bist, das war ja alles komplett neu. Also Teamtaktiken, Positionen hier, dort, Teamfunk und so weiter. Und wie geil ist das eigentlich? Ich stelle mir das so geil vor. Du stehst da am Start, du hast deinen Funk drinnen, jeder hat seine Aufgabe. Du weißt, du bist einmal nicht komplett, es ist nicht die Tabea-Show, sondern du bist auch Helferin. Ist das geil oder ist es vielleicht sogar schwierig? Ich stelle es mir extrem geil vor. Also wie war das alles so? Wie ist es dir damit gegangen?
Also ich muss sagen, ich war wirklich No-Name, weil normalerweise baut man sich ja wirklich im Juniorenjahr in den zwei einfach einen Namen ein bisschen auf und dann kennen die auch die ein bisschen Älteren, sage ich mal. Denke ich mal, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht in den Schuhen drin. Ja. Und bei mir war wirklich einfach nicht einmal durch Glasgow, da war immer das Witzige, der französische Trainer, die Französin hat gewonnen und da sagt der französische Trainer, geht zu mir hin und sagt, good job, und ich denke mir gleich so, Digga, du hast gerade eine Weltmeisterin, möchtest du mir eigentlich verarschen, was sagst du zu mir, good job? Und dann habe ich mir so gedacht, achso, ja, eigentlich war es good job. Stimmt schon. Und dann bei der EM, auf einmal Vierte, da habe ich mir dann so gedacht, so, okay, das ist nicht schlecht. Dann habe ich so halb lachendes, halb weinendes Gesicht gehabt, weil ich mir gedacht habe, Vierte ist eigentlich so ein Scheißplatz, gell. Ich denke mir so, wirklich? Klingt jetzt richtig dumm, aber lieber Fünfter als Vierter. Der Vierte ist so der, was es
wirklich... Genau, was du meinst.
Welches Rennen war das jetzt mit dem vierten Platz?
Das war eben Zeit vor Europameisterschaft.
Okay, in welcher Klasse?
Junioren. Also ich war bin erst jetzt aufgestiegen und dann habe ich mir so auf der einen Seite habe ich mir gedacht, geil, Vierter, einfach Viertbester in Europa mit eher besseren Zeitvorrat, als ich bei der WM gehabt habe. Das war ja auch ganz witzig bei der WM. Nachher haben die bei Eurosport haben schon gesagt, okay, die hat das Komische da aufgehört beim Straßenrennen. Schauen wir mal. Ja. Gestartet.
Also die haben dich da schon gekannt. Also da war der Name dann schon, oder zumindest.
So ein bisschen. Und nachher gestartet, Rad gesehen und dann so, oh, Feldrad, nicht schnell. beim Nationaldress steht so am Rücken, Feld ist fast, aber mein Feld ist alles aber fast. Bin dann irgendwie auf dem 11. gekommen. Ja, 11. Wo ich mir dann schon so gedacht habe, okay, beim Zeitfahren wirklich, wenn man so anfängt rechnen, ich habe einfach ein scheiß... Also, ich meine, natürlich kann man immer so sagen, hätte und so bla bla, aber wenn man wirklich so in der Theorie anfängt rechnen, was man mit einem besseren Zeitfahrer rauskriegt, dann denkt man sich so, fuck, ich habe das Podium verpasst. Und dann denkt man sich so, scheiße. Und dann eben EM quasi eigentlich wieder das Podium verpasst und dann...
Haben dich solche Sachen richtig hardcore geärgert? Weil jetzt im Nachhinein, du klingst jetzt schon wie jemand, der irgendwie 20 Jahre Erfahrung in dem Sport hat und wo es einfach so, ja, habe ich es halt mal verpasst, war schon ärgerlich, aber weißt du, andere Leute reden da, wie viel Hobbysportler kenne ich, die einfach über einen verpassten Platz in ihrer Age Group, über den 4., 5. so reden, als ob es der Weltuntergang ist, weißt du? Und du redest da ganz anders darüber. Ich finde das so spannend. Das, also.
Ja, ich denke mal so, ich habe halt so, ich denke, glaube ich, war das anders, wenn ich seit 10 Jahren Radsport mache. Keine Ahnung, sagen wir rein hypothetisch, ich werde nächste Woche 4. Arsch knapp. Dann denke ich mir schon, geil, Alter, 4. Ich denke mir, ich habe noch so viel Potenzial auch im Triathlon, da habe ich auch noch nicht alles ausgeschöpft. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, 4. Alter.
Ja.
Das ist so ein ungeheuer Platz. Das ist halt einfach so der erste Verlierer. Das ist halt so der was gut war, aber nicht gut genug, damit er auf dem Podium ist. Und das ist dann halt so. Ja, und beim Radfahren, glaube ich, nehme ich das halt viel lockerer, weil ich das einfach, Alter, ich habe das erste Mal, ich glaube, ich habe noch nicht einmal 30 Straßenrennen gehabt. Ich meine, mittlerweile habe ich genug gemacht, aber im Verhältnis zu den anderen habe ich einfach so 0 Kilometer und dann denke ich mir so, okay, es steht vielleicht nicht auf der Ergebnisliste, aber ich weiß für mich selber, dass ich eigentlich sau viel in mir habe. Und dann war eben das Witzige, dass in meinem Team mal eine Österreicherin letzter drinnen war und die war auch bei der EM. Und deshalb war eben der sportliche Leiter, auch weil von unserem Team ein Deutsche auch dort gestartet ist. Und dadurch war der da und dann hat er nachher quasi so, Österreicherin? Auf einmal Phone, so, wer ist das? Und dann ist das quasi so ins Rollen gegangen und das war jetzt wirklich das Scouting. Ich habe mir halt gleich so gedacht, okay, fuck, ich habe kein Podium, wer schaut denn schon auf den 4. Platz? Ich glaube, da schauen eh mehr drauf, als ich mir denke, aber so der 4. ist halt so der erste Moment nicht so sick, oder? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich, weil ich habe halt schon mit den Gedanken gespielt, ich habe mir schon gedacht, ja, eigentlich gerade von schon geiler Vibe, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber fuck, ohne Team ist halt nichts, gell? So, brauchst gar nicht anfangen. Und dann hat er mich eben, dann haben wir angesprochen, Gespräche gewesen und dann habe ich halt wirklich, dann haben wir quasi meinen Vertrag da gehabt und dann haben wir gesagt,
er hat dich mal kurz angesprochen, dann habt ihr kurz geplaudert und dann zückt er schon so den Vertrag. By the way, vielleicht hast du einen Stift dabei?
Ja, so als nicht, aber da war schon, also da habe ich mich dann schon gefreut, weil ich habe mir gedacht, okay. Weil ich habe gewusst, so, das ist nicht für mich, weil es gibt ja sau viele Juniorinnen, die was dann direkt World Tour fahren. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich hätte vielleicht schon die Werte, aber ich habe so viel andere Scheiße zum Arbeiten davor, ich kann noch nicht einmal positionieren. Das kann ich in einem Conti-Team so viel besser lernen, weil ich halt viel mehr Freiheit mit dem Triathlon geht, ich kann Boards machen. Und nicht so ein Druck, weil ich glaube, wenn du wirklich in der World Tour Team gleich reingehst, nachher.
Ja. Für die Leute, die sich im Radsport vielleicht nicht ganz auskennen, World Tour Team, S-Tier, Highest Class und dann Continental ist schon direkt runter eigentlich, oder?
Ja, also ich meine, es gibt wirklich Rennen, wo World Tour Team fahren, Pro Teams und Conti Teams. Und also quasi Conti ist so quasi so zwischendrin so. Also wirklich, da gibt's. Es gibt verschiedene Kontinentalteams, also es gibt zum Beispiel schon welche, wo halt wirklich Zache sind. Und dann gibt es halt eher wenige und ich muss sagen.
Ich verfolge Frauenrad, also ich bin begeisterter, leidenschaftlicher Radsport-Fan. Ich habe schon mit 10 Jahren damals angefangen mit meinem Der Tour de France schauen und dann hat es mich damals noch nicht interessiert, jetzt halt Vollgas. Aber ich muss ehrlich gesagt leider zugeben, Damenradsport, ne. Du hast die Dani Wollering angesprochen, die ist lustigerweise eine der, ich glaube, sie ist die einzige, die ich mitbekommen habe, jemals. Aber die Teams, die jetzt bei der Balois Tour war das, oder? Die letzte, die ihr da gefahren seid. Was für Teams waren da, ne?
Eben unter anderem einfach das Team, was einfach alle komplett hops nimmt, gefühlt, wenn sie mal da sind. Ja. Die haben ja dieses Jahr schon über 50 Siege gehabt.
Okay.
Also das ist einfach crazy, wie die dominieren, gell. Nein, ich weiß nicht, ob die, es gibt ja von EF ein Frauenteam auch. Mhm. Die waren da, also es war wirklich, das war halt wirklich einfach wie World Tour Rennen. Nur halt so ein Ticken drunter, so ein paar World Tour Teams haben gefallen, so zwei World Tour Teams.
Ja, ich habe das zuerst gar nicht mitbekommen. Ich habe eben so zufällig eben in deiner Insta-Story gesehen, okay, wow, sie ist da beim Stage Race dabei und so. Und dann, ich folge, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den zufällig auch auf Instagram, aber How the Race Was Won, der heißt Cosmo Catalano. Und der macht immer super geile Videos, so Rennanalysen, teilweise auf super lustig, teilweise voll in-depth und so. Und er postet plötzlich und der hat halt doch mehrere 10.000 Follower und ist einer der großen Radsport-Influencer. Und dann sehe ich plötzlich auch, hey, ja, Balois-Tour. Und ich so, wow, what the fuck? Hab ich gar nicht am Schirm gehabt, dass es ja doch dieses High-Tier-Ding ist. Und plötzlich, also, ist schon lustig. Also, dir ist schon bewusst, in was für Sphären du da unterwegs bist schon. Oder, aber du nimmst das mit Lockerheit und Spaß und einfach,
ja. Ja, ich muss sagen, ich habe das Idee ja schon einige Stage-Rennen gehabt. Also ich meine, ich habe einmal in Italien gestartet, ganz steil, und habe dann auch gleich einmal einen Sturz gehabt. Eben, da merke ich halt einfach, ich kann noch nicht in die World Tour ganz, ganz oben rein. Ich brauche nur die Lockerheit, wo ich quasi nicht so auf. Ich glaube halt wirklich, dass es einfach sau verbissen ist. Du kriegst so quasi eine World Tour mit der Zeit. Und du musst abliefern und machen und sonst ist halt aus für dich. Und und da wird halt einfach viel mehr auf die Server geschaut und, also nicht auf die Server geschaut, wie soll ich das jetzt sagen, aber halt, da wird halt einfach, du kriegst viel mehr Unterstützung, so auch so menschlicher und so. Das ist nicht so, ich weiß es nicht, wie es in World Tour Teams ist, aber so stell ich es mir halt einmal vor.
Ja, manchmal ergibt es schon Sinn, nicht alle Stages zu skippen, sondern sich auch irgendwo tatsächlich reinzuarbeiten. Auch wenn du eh schon da eingestiegen bist, oder? Also du hast ja erwähnt, andere arbeiten sich über alle Juniorenklassen hoch, werden mal gescoutet und du kommst eh schon so blub, blub, by the way, hier, hallo. Und das würde mich noch interessieren. Wie ist das von dem Mindset-Unterschied? Triathlon, all eyes on you oder halt generell, man ist man selber, man macht sein Rennen und so und plötzlich Teamplay, Teamtaktiken und du fährst für den anderen, mega coole Abwechslung, saugeil oder auch ein bisschen schwierig oder?
Boah, ich muss sagen, ehrlich gesagt, witzigerweise auch, ich komme vom Schwimmen, was halt einfach Egoismus, also wirklich, du schaust halt auf die Triathlon eigentlich im Prinzip auch, ich meine, du hast auch keine Teamtaktiken. Und dann halt eigentlich Radl fahren, aber witzigerweise, das ist einfach. Ich finde es halt einfach geil. So. Ich denke mir so, das ist ein Geben und Nehmen. So, Italien habe ich mich mal so rangetastet, wie das ganze Feld fahren, habe ein bisschen mitgelernt. Ich habe weniger Druck gehabt, weil mir hat es gerne in der ersten Etappe hat's mir gleich bei der Abfahrt hingelegt. Nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld. Muss ich dazu sagen.
Nur, meine Schuld.
Genau. Nicht meine Schuld. Das hat auch der Mensch im Konvoi-Auto gesehen, der was hinter mir gewesen ist, mit den anderen 12. Jedenfalls. Dann habe ich mich so rangetastet und dann ist eben die Grazia durchgekommen. Und da hat es geheißen, okay, der Bea, da ist eine Zeit von. Wir wissen, dass du dich nur so ein bisschen ran, so quasi, wir wissen, dass du dich nur rantastest, aber das Zeit von ist auf der fucking Autobahn gerade hin und zurück. Und ich bin die Grazia durch als Juniorin schon mal gefahren.
Ja.
Das heißt, ich habe das gekannt. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Dann haben wir quasi Teamtaktik, Hilfe halt. Unter anderem war der zweite Tag war eine Bergetappe, was ein bisschen umgetüftelt worden ist, weil an dem Originalberg Eis und Schnee oben war. Da kann man natürlich nicht so gut fahren. Und dann war ich mal persönlich selber überrascht, weil wir haben dann Berg, dann haben wir gesagt, okay, beim dritten oder beim vorletzten Berg auf jeden Fall, der Berg Kreisverkehr und dann voller Schuss, egal. wenn du volle Schuss fährst und deine Teamkolleginnen hinter dir sind, egal wie es passiert, egal ob sich das Feld lang zieht oder ob wirklich ein Loch aufgeht, es hilft einer. Ja. Habe ich gemacht. Ja. Ich bin gestorben wie Sau. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe eigentlich noch Zeit von morgen. Und habe es aber wirklich probiert ausblenden und habe mir einfach im Hinterkopf gedacht, okay, ich mache normalerweise vor dem Wettkampf einmal 6 Minuten Vorbelastung. Jetzt mache ich einfach nicht 6 Minuten Vorbelastung, sondern 6 Minuten Max.
6 Minuten all out in die Fresse, let's go. Jawohl.
Vollgas.
Ja.
Und dann habe ich noch mit einer anderen Teamkollegin, die hat nämlich dann quasi so ein bisschen drüber gezogen. Und dann sind wir zusammen im Berg gefahren und dann auf einmal kamen wir ins Ziel. Leider 20 Sekunden hinten, habe ich mir gedacht, okay. Es ist nicht viel, weil ich bin eigentlich wirklich keine Bergfahrerin so per se.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, Alter, leid 20 Sekunden verloren. Und manche glauben es mir nicht, aber ich war eigentlich angeschlagen an der Grazia-Tour. Mhm. Ich bin am ersten Tag, habe ich nämlich 40 Sekunden verloren, eben bei so einem Punch-Hügel, was eigentlich ganz gut mir liegen tat. Aber einfach, ich habe wie ein Kettenraucher angekocht. Also das war wirklich...
Okay.
Da hat man nicht mehr mit mir reden mögen, das war wirklich nicht mehr nett zum Anhochen.
Aber es war keine Überlegung, nicht zu starten, es war einfach wurscht. Und
es war einfach, wir haben einfach gedacht, okay, ich muss einfach bis zum Zeitfahren durchhalten. So einfach durchhalten und schauen und dann war es Zeitfahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, GC 30. Ich starte nicht ganz hinten, aber auch nicht ganz vorn. Das heißt, die Leute sehen, was ich tue. Weil natürlich die Besten, die sägen dann trotzdem nur, weil es ein relativ kurzes Zeitfahren ist, leider 13,7.
Ja.
Und ja.
Was wäre so deine Traum-TT-Distanz? Um die 30 herum? 30 bis 40 vielleicht sogar? Oder?
Puh, ich weiß es gar nicht. Also mein längstes war bis jetzt 24 Kilometer. Ich glaube schon zwischen 20 und 30. Ist schon.
Ich könnte mir gut vorstellen, so um die 30 wär echt einmal, das wäre richtig spannend. Da könntest du wahrscheinlich echt am allermeisten vielleicht sogar herzeigen. Aber wurscht, wie ist dann bei dem ausgegangen, oder?
Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, einfach voll gefahren, gell? Kein Pacing in meinem Kopf, nicht irgendwas gedacht, einfach like gefahren, voll Schuss. Mir war alles wurscht, gell? Nachher mit dem Funk und nachher auf einmal und hat er schon voll eingeschrien, dass er voll gut unterwegs ist. Und hat er gesagt, über 50 km/h schon gefahren und ich dann leider so, fuck, ich hoffe, ich bin nicht schnell angegangen. Ich habe nur das Doppelte, über das Doppelte vor mir. Ich habe mir dann gedacht, so, oh, das wird so schmerzhaft. Und dann.
Gleich nach links. Jawohl, richtig gut. Schön cool bleiben, find deinen Rhythmus. Jetzt langsam nach rechts schneiden, langsam nach rechts. Ganz, ganz entspannt, Tabia, bleib. Und jetzt ganz langsam zur Mitte. Jetzt fängst du so langsam an hochzusteigen. Die Linie ran, aber nicht drüber. Überhol die noch vor der Wende. Vorher runterschalten, rollen lassen und Luft holen. Jetzt kannst du schon rausnehmen und Luft holen.
Dann war so der Wendepunkt. Und der Wendepunkt war so quasi bei einer Ausfahrt, weil es war im Autobahn. Und aber das war so Ausfahrt, das war extrem breit. Und ich war so blau, dass ich die Kurve so schlecht gefahren bin, dass ich wirklich jeden Zenti und Millimeter von der Straße braucht habe bei der Kurve.
Ja.
Weil es mich so weit ausgetrieben hat dann, dass ich, weil ich einfach blau war und schnell auch angekommen bin und dann zurückgehe und dann auf einmal schreit er mir aus dem Fenster und ins Ohr, Streckenrekord bis Zeit Hälfte so quasi. Und ich denke mir so, fuck, ich muss ja nur die Hälfte. Eben Position heben war auch schon so ein Krampf, das ist nämlich so gar nicht geil in der Position drinnen, schön. Ich habe mir gedacht, okay, einfach leider irgendwie surviven, gell, irgendwas geht ja schon. Ja. Und dann.
Also du hast in dem Moment wirklich nicht gedacht so, boah, geil und voll beflügelt, sondern wirklich so, shut the fuck up, es ist jetzt schon so zart.
Es war so, boah, ich habe mir so gedacht, boah, geil, weil wirklich der Streckenrekord war von der Ellen van Dijk und der ist im selben Jahr, wo sie den Streckenrekord gefahren ist, hat sie einen Weltmeistertitel geholt im Zeitfahren. Also absolut kein No-Name. Und dann denke ich mir so, oh, ich fahre gerade schneller wie sie. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil im Sinne so, gehe ich jetzt richtig ein. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Alter, scheiß drauf, fahr einfach, gell? Und eben im Funk ist immer lauter geworden.
Komm, ihr fucking Lässe, auf geht's, komm!
Ich mach alles für die Crew, an die du schießt, ich bin nur
ihr ein bisschen der Gegenwind schön klein machen. An 55. 55 am Tacho. Komm auf geht's jetzt an. Um den Sieg geht's hier. Du fährst dir klar um den Sieg. An der Wende klare Bestzeit. Klare Bestzeit an der Wende. 4 Kilometer. Noch 4 Kilometer.
Das ist krank. Das ist einfach krank.
Links an die Linie ran, Tabea. Schön ran an die Linie. Tag, schön hindrücken jetzt. Komm, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt nochmal endlich. Jetzt musst du richtig kämpfen, Tabea. Jetzt. Nach rechts. Auf geht's jetzt. Auf geht's. Komm. 1,3 Kilometer. 1,3 Kilometer. Komm, auf geht's. Komm, auf geht's. 100 Meter. Komm, alle. Alle jetzt was. 200 Meter. 200 Meter. Alle. Yes! Yes, Mann! Fuck, Mann! Yes! Jawohl! Yes, Mann!
Ich habe mir gedacht, ich werde derisch. Und dann sind auf einmal auch schon Mopeds immer dumm gefahren.
Mhm.
Und wir haben dumm. Und nachher war wirklich einfach leider so schwer. Ich habe alle Zustände gekriegt. Und ich habe dann, und dann auf einmal so, okay, leider mehr 3 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, okay, 3 Kilometer. Dann habe ich so rechnen angefangen, voll unnötig.
Ja,
aber so gedacht, okay, wäre das ein 30er-Schnitt, wären das jetzt nur, keine Ahnung, 6 Minuten. So voll unnötig rechnen angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fahr einfach. Und dann auf einmal so, ich habe ja noch gewusst, als Jahr davor eben, da sieht man, wie viel das Radl ausmacht, weil da bin ich mit dem Feldradl, I don't know, 19 hochgefahren Minuten.
Mhm.
Und ich meine, ich bin natürlich auch weniger Watt gefahren, aber jetzt nicht extrem viel. Ich meine, ich habe schon gute Wattwerte das Jahr davor gehabt. Also so einen 100-Watt-Sprung habe ich jetzt nicht gemacht, oder? Und dann auf einmal schaue ich auf mein Tacho, weil ich habe dann so gestoppt und denke mir so, oh, 17,26.
Ja. Ja, in einem Jahr, ja. 19 hoch auf 17,26. Ja, okay.
Einfach so über 3 Minuten auf 13,7 Kilometer, 47 km/h Schnitt.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht so, wow. Und dann war ich natürlich halt, ja, erste mittlerweile. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, der Bär, du darfst jetzt nicht emotional werden, weil es kommen nur einfach sau viel Leid. Der Christian, der sportliche Leiter, der hat mir eben das Radl zusammengestellt. Der hat schon voll immer dumm, weil, keine Ahnung, im Hinterkopf habe ich mir gedacht, wer zur Hölle soll denn, also wer zur Hölle fährt da jetzt bitte schneller wie ich, gell? Habe ich mir so auf der einen Seite gedacht. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, am Boden bleiben, weil you never know. So Phoenix-Leute sind da, was eigentlich crazy wurde, Leute sind. So voll lief vom Bogi, die Freundin war ja auch da. So, ich habe mir gedacht, okay, bleib am Boden und schau einfach mal. Papa schon angerufen, habe ihm die Zeit gesagt. Na, er sagt, ja, da geht sich vielleicht Top 5 aus. Und ich so, ja, ich weiß, Top 5.
Das ist richtig, okay. Geil. Wow,
und nachher, wirklich, legit 5 Minuten später, auf einmal rennen und schreien über den ganzen Parkplatz, wo die ganzen Teamautos sind, schreit der Christian und Krip entgegen, gell? Und ich so, was ist jetzt los? Und dann sind wir auch immer so irgendwie indirekt die Tränen sofort geschossen, weil ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich halt einfach mit so, keine Ahnung, 20 Sekunden gewonnen auf 13 Kilometer, oder?
Alter, hat es da keinen Hotseat gegeben, wo du sitzt, so wie überall? Und
nein, das hat es nicht gegeben.
Das heißt, du warst einfach irgendwo, du hast keine Ahnung gehabt und dann...
Ich
der
bin
Typ vom Team rennt zu dir.
Okay, geil. Das ist eine geile Story. Ich bin zuerst 10 Minuten wirklich am Boden gelegen. Also gibt es ein Video, wie es mir auf dem Boden hinflackt und wirklich 10 Minuten gelegen und dann bin ich halt so 5 Minuten ausgefahren. Und dann sind halt, nachher hat man halt einfach, nachher auf einmal sagt der Typ, dass ich gewonnen habe. Und ich meine, es ist ein 2.2-Rennen. Das ist eine Kategorie quasi unter Balois, aber es haben halt wirklich absolut nicht No-Names mitgemacht. Weil es sind wirklich World-Tour-Fahrer einfach im Demo-Team einfach mitgefahren. Und dann sagt er von mir, dass ich gewonnen habe und dann mir Streckenrekord und dann bla bla bla. Und dann, dann rufe ich so meine Eltern und ich so, ja, ich habe gewonnen, gell? Alle geheult. Das war so... Ah, das war dann so emotional. Und dann
geile Stories. Weißt du, was das alles so geil macht? Also du hast ja auch schon diese Anflüge, dass du alles mit so einer gewissen Leichtigkeit und am Spaß nimmst und wie du diese Stories erzählst und das auch so viel einfach so unverhofft ist, oder? Es ist nicht, du radelst, seit du 6 bist und du arbeitest seit Ewigkeiten darauf hin, sondern du probierst das aus und hey, da bin ich ganz gut und machen wir mal damit und hey, willst du in das Team kommen? Und heute gibt's Gas, obwohl du gestern eigentlich noch keine Stimme rauskriegst. Boom, Streckenrekord. Ich meine, das sind alles so geile Stories. Es ist echt so herzerfrischend, das zu hören, weißt du, das ist anders als dieses Verbissene, ich mache das seit 20 Jahren und es ist lustig, ja. Es ist echt lustig, was dir so alles passiert und was da alles geht. Eine Mischung aus unglaublich harter Arbeit, unglaublicher Dedication, deinem Dad, vor dem man, glaube ich, wirklich den Hut ziehen muss, was der da alles zusammenhält, aber auch einfach der persönlichen Lockerheit. Also, es ist lustig. Es ist echt lustig.
Und dann, weil du vorhin noch gesagt hast, GC, und dann hat es auf einmal krassen Tabea, geh auf die Sprintwertung. Und dann habe ich einfach auf die Sprintwertung auf der letzten Etappe sprinten müssen. Und dann bin ich aber wirklich im GC noch 10. geworden bei der Elite. Und und bei den U23 bin ich auf einmal 5. gewesen im GC. Und eigentlich einfach gleich hingefahren mit dem Gedanken, nur fürs Zeitfahren. Das heißt, es ist so viel rausgekommen und es war so geil. Und nachher, dann habe ich eigentlich erst einmal so gecheckt, dass ich eigentlich gar nicht so bad bin eigentlich. So, du weißt, man hat was drauf, man hat sich auch noch nie so bewiesen, weil beim Radfahren gehört halt einfach so viel mehr als leisten können dazu. Du musst halt, es muss alles zusammenpassen. So nicht nur die Haxen, du brauchst nicht nur gute Haxen, Taktik und alles. Und das war dann halt einfach sauwitzig. Und natürlich ist es schön, wenn man dann so als, sag ich mal, Krücken ist auch blöd, ich bin ja kein Baby oder so, aber ich bin halt echt die Jüngste. Und nachher war es halt schon geil, dann so quasi zu sagen, ja.
Ja, altersmäßig die Jüngste, aber auch erfahrungsmäßig die Jüngste. Voller Quereinstieg, es ist echt funny. Hey Tabea, ich glaube, für heute müssen wir langsam gegen Ende kommen. Es ist aber halt auch noch so viel offen und ich habe nicht gewusst, wie gut du Stories erzählst, weißt du? Ich habe gedacht, es wird halt Gespräch, Frage, Antwort, aber du bist gut im Storytelling. Habe ich mir nicht gedacht, weißt du? Es kommt nicht so oft vor.
Ja, ich rede gern. Also mein Physiotherapeut hat halt nur gesagt, da muss ich in Acht nehmen, was der so jetzt angefangen hat.
Nein, aber ich will es ja auch nicht unterbinden unnötig, weißt du, es ist nur jetzt einfach schon relativ lang, aber was mich extrem freuen würde, was cool wäre, wenn du jetzt auch einfach kurz erzählst, was generell jetzt in der Saison noch so ganz grob ansteht und was saugeil wäre, vielleicht in, eben, keine Ahnung, wie lange es noch geht, aber in 1, 2, 3 Monaten, je nachdem, wann es halt mal wieder lockerer wird bei dir, dass wir Update-Talk machen, weil es gibt noch so viele offene Themen, dann könnte man Teil 2 machen, du erzählst quasi, was in der restlichen Saison noch passiert ist und haust noch ein paar geile Stories raus und ich kann ein paar von den Fragen stellen, die ich noch habe, weißt du, das wäre auch cool, wenn ich zu denen auch noch komme.
Ja, das kann man auf jeden Fall machen.
Cool, dann erzähl noch kurz, was steht noch an jetzt die nächste Zeit?
Ja, also den Donnerstag habe ich einen Testlauf, quasi nur mal zum Schauen, wie die Laufbeine sind für nächste Woche. Dann geht es am 7. August eben nach Ballycrishia zur Junioren-EM im Triathlon. Dann fängt der Stein ins Rollen, nachher habe ich Staatsmeisterschaften Kurzdistanz, meine letzte Junioren-ÖM, beziehungsweise eine allgemeine klassische Staatsmeisterschaft.
Sind die in Österreich am Kraikersee? Kann das sein?
Genau, das sind in Kärntner.
Okay, ja, lustig. Das ist nicht allzu weit da, wo ich wohne. Und Kraikersee bin ich immer schon gern gestartet. Da habe ich vor ewigen Zeiten einmal gewonnen. Also ich werd mich auch hinhauen. Dann sehen wir uns vielleicht vor Ort. Ja,
genau. Und dann, worauf ich mich irgendwie sehr freue, obwohl es gar nicht vielleicht für mich ist, fahre ich Tour de l'Avenir mit. Also, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber Tour de l'Avenir ist quasi so, I don't know, ganz blöd, aber ist eigentlich so quasi wie ein U23 Tour de France. Und da fahre ich ziemlich wahrscheinlich mit.
Wahnsinn. Wann startet die? Wann startet die?
Die startet in der Woche nach der Start. Das bedeutet 21. August und dann 5 Tage. Und starte ich in Bled, mein einziger und mein letzter Junioren-Europacup im Leben. Also dieses Jahr mein einziger, ich bin ja in der Elite gestartet. Und dann habe ich, wir haben noch keine Nominierung gekriegt, aber rein hypothetisch, theoretisch, I don't know what, Habe ich dann die Europameisterschaft in Belgien im Radlfahren, im Zeitfahren, denke ich mal ziemlich sicher. Und ja, im Straßenrennen denke ich auch. Und dann kommt sehr viel darauf an, was beschickt wird und so. Weil die Woche danach würde es theoretisch in Zürich zur Weltmeisterschaft gehen. Und da kommt einfach, ich glaube, da kommt einfach nur sehr viel drauf an, was ich Tour de l'Avenir EM aufhöre.
Ja, Wahnsinn.
Aber das wäre eigentlich schon so einer von den Main Goals neben dem Triathlon. So Zürich, Weltmeisterschaft. Wäre schon.
Aber schau, allein da schon wieder, wie du mir das gerade erzählst, mit was für einem geilen, freudigen Grinsen du das nicht nervös und es könnte sich ausgehen und ich müsste, sondern du strahlst einfach nur. Und das ist schon ein cooles Zeichen, ja? Also das wär auf jeden Fall eine geile Opportunity. Was für ein Rennkalender noch, was für Möglichkeiten? Also wann wäre theoretisch die WM?
Ich denke, in der letzten Septemberwoche ist die WM und Mitte September ist die Europameisterschaft.
Okay. Geil. Wow. Okay, hatte ich nicht am Schirm. Hatte ich nicht am Schirm, was du da noch alles auspackst an Rennen. Bist du nicht schon langsam müde? Oder wie schaut's aus?
Ja, ich sage einmal so, die Schule lässt sich zeigen, indem dass ich einfach eine Nachteule bin, weil ich lernen kann. Wenn ich mal lerne. Aber ich habe fast, also ich war heute bei der Physiotherapie und dann habe ich danach schön eingepennt einmal. Also ich glaube, deshalb bin ich nicht so wach.
Okay.
Hat einen guten Job gemacht. Bin ich schön eingeschlafen. Okay. Ja.
Alright.
Passt. Hey, dann wir sehen uns höchstwahrscheinlich im Kraigersee. Also ich werde jetzt nur die Aufnahme beenden, wir können noch ganz kurz weiter plaudern. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich am Kraigersee und dann würde es mich unendlich freuen, wenn wir noch ein Update erhalten nach allem, was da ansteht. Also das sind ja einige Brocken und Tour de l'Avenir wird ja auch ziemlich sicher auf Eurosport übertragen, oder? Ich weiß nicht, wie sie den Frauenradsport covern, oder?
Könnte mir sehr gut vorstellen. Das Ding ist halt, dass es gleichzeitig, also wirklich parallel mit die U23 Männer ist. Deshalb weiß ich nicht, wie genau. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest ein Highlight oder so gemacht hat.
Okay, ja. Ich finde, die letzten Jahre sind sie eigentlich ziemlich auch bedacht auf Eurosport, dass sie auch die Damen immer übertragen. Bei Tour de l'Avenir weiß ich halt nicht, ob sie im Nachwuchs beides zeigen, aber wäre auf jeden Fall geil. Ich hatte das noch nie, dass ich wen persönlich kenne, den ich auf Eurosport verfolgt habe. Also not bad. Cool. In dem Fall, meine Damen und Herren, Tabea Huis, vielen lieben Dank und würde mich freuen, wenn wir bald wieder was hören.
Sowieso, danke.